Lieber Aufsichtsrat, wir reden heute über die Quartalszahlen oder über Office Romans. Herzlich willkommen zur Folge 936 des Sneakpots. Mit mir hier, er freut sich sehr, euch alle zu sehen oder hat eine Banane in der Hose, Robert Krüger.
Es tut mir, ich komme nochmal rein.
Und die heute Chefin heute Abend, das ist natürlich Christoph Perner.
Cheerio! Und Stefan Giesbert hat mir gerade die Hand gegeben und Stefan, was soll das jetzt?
Gleicher Scherz, guten Abend!
Natürlich, Stefan. Stefan erstickt hoffentlich nicht an seinem Frühstücksburrito.
Das ist auch eine spektakuläre Szene.
Ein bisschen overacted, aber ja.
Es war bestimmt die einzige Szene, die overacted war.
Nein. Meinst du? In einer Rom-Com eine overacted Szene? Das glaube ich nicht.
Nein, never ever. Vor allem nicht in einer J-Lo Rom-Com.
Ja, J-Lo hatten wir lange nicht mehr, oder?
Na, ich hatte sie lange nicht mehr. Ihr hattet mit Jan, aber das ist auch schon ein bisschen her. Da war ich im Urlaub.
Das war nur ich mit Jan allein, glaube ich. Das war Atlas.
Mhm, genau.
Da hatten wir sie doch noch in so einem Film, wo sie irgendwie durch den Wald rennt und Mother irgendwas.
Mother, genau. Ich glaube nur Mother hieß der, oder? Nur
Mother kann auch sein, ja.
Mother, war den habe ich auch gesehen.
Nicht dieser koreanische Film?
Es gab mehrere Mothers, aber ich glaube, der hieß auch Mother oder mit oder ohne Ausrufezeichen, ja. Weiß ich nicht mehr.
Und das Schlimme war darin, dass sie quasi keine Mutterrolle wahrgenommen hat. Das war, im Endeffekt war das nicht Mother.
Jetzt haben wir sie hier als Love Interest und Hauptrolle. Wer muss dran zusammenfassen?
Stefan, vorgeschlagen. Stefan,
ne? Ja. Also Stefan, Office Romance. Worum ging's?
Office Romance. Ich finde, der Titel sagt schon ein bisschen was voraus. Also
ach, komm.
Naja, also es ist ein Rom-Com. Ich finde, wir sollten, da kann man sich nicht so sehr beschweren, wenn das vorhersehbar ist.
Ja.
Oder wenn bei einem Actionfilm eine Verfolgungsjagd auftaucht. Jetzt habe ich mich gerade durch eine Geburtsszene ablenken lassen, aber ich weiß nicht, wie ich die reingeflochten kriege. Jedenfalls ist es so.
Das war da kommen wir später.
Oh, das habe ich vergessen. Oh shit, das habe ich ja schon verdrängt. Ah, okay.
So, ja. Also.
Ich muss gerade meine Punkte nochmal korrigieren.
Christoph addiert 2 Punkte, du fasst derweil zusammen. Los, weiter.
Es geht um Jackie Cruz, gespielt von J-Lo, wie wir gerade schon gesagt haben. Und sie führt die Fluggesellschaft, die ihr Vater irgendwann gegründet hat. Und sie haben da aus irgendwelchen Gründen, also sie führt die sehr streng, sie ist sehr strikt. Und es gibt irgendwie auch so eine Nulltoleranzpolitik zwischen Beziehungen unter Kollegen wegen irgendwas. Und dann taucht der charmante britische Anwalt Blue Water oder so ähnlich.
Branch Powder.
Ja.
der Name wird immer gemotzt.
Gespielt von Brad Goldstein und es funkt zwischen den beiden und jetzt hat sie natürlich das Problem, dass sie ihre eigene Regel brechen muss, möchte, tut, wie auch immer. Aber der Aufsichtsrat möchte gerne sie irgendwie schon loswerden und da wäre es natürlich perfekt, wenn sie eine Affäre hätte mit irgendeinem Angestellten aus der Firma und ja, wir beobachten die beiden und die ganze Firma, wie sie versuchen, damit umzugehen.
Ja.
Entscheidenden Punkt vergessen.
Ein bisschen Daddy-Issues noch.
Ja.
Ja. Ja, wobei das nicht so zentral ist. Also ja, das ist am Ende so ein bisschen kurz mal wichtig.
Ja, ich finde schon, irgendwie ist es zentral, weil ich den Konflikt eigentlich nicht verstanden habe. Also ja, die haben diese Regelung in der Firma, aber sie ist die fucking Chefin. Sie könnte einfach sagen, ja, die Regel haben wir jetzt nicht mehr. Oder sie gilt nicht für mich. Ja, also das, ich habe das nicht gesehen, wo das wirklich so zwingend sein soll. Wenn sie irgendeine Angestellte gewesen wäre, okay, aber sie ist die fucking Chefin.
Ja, da hast du recht.
Und das kann man halt nur damit erklären, dass sie halt doch nicht die Chefin ist, obwohl sie als das auftritt, weil nämlich eben die graue Eminenz immer noch im Hintergrund steht und sie eigentlich am Ende doch nicht das Sagen hat.
Ja, also die Grundlage war schon, ich möchte mal sagen, dünn. Aber ja, für mich hat es sich halt so amerikanisch angefühlt. Also das war, glaube ich, mein Problem so.
Ja,
ja. Ja, die Amerikaner mit ihren Brüden, oh, du darfst es nicht und oh Gott, das gilt auch für die Chefin und oh,
genau.
So anstatt, ja, mach dich halt locker.
Irgendwie zwingend, genau. Ja, genau. In Amerika wirkt das vielleicht zwingend, aber.
Genau, ich glaube, das ist nicht wirklich das Problem so. Ja, für euch ist das logisch. Natürlich macht man das, macht man das so. Und
natürlich ist das
und
ein Problem.
Und dann dieses Christliche am Schluss noch, es gibt so eine, der HR-Typ, gespielt von Tony Hale, übrigens fantastisch, ich mag Tony Hale sehr und in der Rolle auch großartig. Und da gibt es so eine Szene, wo sie dann irgendwie, gibt es so eine Dings, wo die, eine der Beziehungen, wir heiraten und dann heißt es, oh, then the relationship is above board, then it's okay for the office. So, wenn du dann heiratest, dann ist in Ordnung. Aber hier sind so, ja, genau, viele Sachen, das können wir nicht haben.
Das mögen wir hier nicht.
Ja,
ja, überhaupt, Nebendarsteller fand ich grandios. Das war ein, das Who is Who der hauptsächlich Science-Fiction-Serien. Also es war ja wirklich Wahnsinn. Ihr Vater ist ja Admiral Adama von Battlestar Galactica. Und die Assistentin ist Tilly aus Discovery. Und eine andere ist Ruffy aus Picard und der gegnerische Anwalt dann noch Louis Litt aus Suits. Also war, die haben ordentlich aufgefahren, was Nebendarsteller anging.
Ja, und dann nicht zu vergessen, wie gesagt, Tony Hale.
Und Betty Gilpin dann noch, gell?
Und ja, aber was ich ein bisschen blöd fand, ist, dass die Schwangere war fantastisch, die war wirklich toll. wie die gucken konnte.
Die war echt, also.
Genau. Als die ist die übrigens die Hauptdarstellerin aus Glee, aus dieser wunderbaren Frauen-Wrestler-Serie, sehr zu empfehlen auch.
Aber was ich noch meinte, eine der Nebendarstellerinnen, ja, wir hatten sie jetzt kürzlich in Is This Thing On, jetzt habe ich schon wieder den Zungenbrecher.
Da war
da hat sie
Woche,
auch,
ne?
Nur eine kleine Nebenrolle gespielt, als eine der anderen Comedians, mit denen sie da immer im Backoffice rumsitzt. Und hier spielt sie diese Private Investigator-Tante, Amy Sedaris. Ich habe Amy Sedaris halt sofort erkannt und demzufolge war leider der Plotpoint weg. Weil die Rolle, die sie hatte, und ich will das jetzt nicht sagen, wenn man Amy Sedaris nicht erkennt, dann guckt es jetzt nicht nach, dann ist es nicht vergeben, aber die Rolle, die sie hatte, da dachte ich mir, die besetzen nicht Amy Sedaris mit so einer unwichtigen Nebenrolle, wenn die nicht gleich noch wichtig wird.
Mhm.
Und das war dann halt so, dann war leider total weit telegrafiert, wie das ausgehen würde. Und das fand ich ein bisschen schade, obwohl ich die total gern sehe. Aber ja, hätte man ihr irgendeine andere Rolle im Office geben sollen, wo sie irgendwie lustig sein kann und dann irgendeinen No-Name besetzen an der Stelle.
Ja. Ja, aber wie hat uns das denn eigentlich gefallen? Mal unabhängig von, wer hat alles mitgespielt und über wen haben wir uns gefreut, dass er dabei war. Wie haben die denn agiert miteinander?
Ich hatte großen Spaß, muss ich sagen.
Ich auch.
Ich musste
hab's sehr geliebt.
Ich habe es draußen, ich weiß nicht, ob ihr mein Reel gesehen habt, ich saß draußen auf der Terrasse, irgendwie hab's auf dem iPad oder auf dem Computer geguckt so und saß da alleine da und guckte mir das so an, hatte ein Bierchen neben mir stehen und ich musste mehrfach laut lachen, bis ich dann irgendwann reingegangen bin, weil ich halt direkt vor dem Schlafzimmer von den Kindern saß und wir dann auch durchgelüftet haben. Also das Comedic Timing, ich fand es so gut. Da waren so viele Szenen, die so krass auf dem Punkt waren vom Rhythmus. Also.
Und ich fand aber auch, dass sie als Paar gut harmoniert haben. Also ich hab denen das abgekauft.
Ja. Also wenn am Set nichts passiert ist. Also wirkt das so, oder? Es wirkt doch nicht so, als wären die so, wir spielen das jetzt, sondern so, oh, das ist ernst.
Das war, es war wirklich, also ich habe mir so gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wir schauen einen guten J-Lo-Film. Das ist ja, wer hätte das geglaubt?
Das
ist wirklich nicht zu fassen. Dass wir das noch erleben, das hätte ich nicht gedacht. Und obwohl er natürlich cheesy war, klar. Also gerade diese Sache, für uns Europäer, dieser Hauptproblem-Plotpoint, das ist halt völlig lächerlich eigentlich. Trotzdem hat das alles wahnsinnig gut funktioniert. Also sowohl komödiantisch als auch auf der Liebesebene. Ich habe den sehr gefeiert.
Ja.
Der hat halt so ein paar Sachen, also der hat am Anfang gleich erstmal so den Ton gesetzt, gell? Wir sehen am Anfang zwei schiefgegangene Dates von den beiden. unabhängig voneinander.
Oh Gott, fand ich
wo
schlimm.
Er
oh Gott,
so einer, fand ich schlimm. Mit so einer Tante unterwegs ist, die sich halt ultra hart volllaufen lässt innerhalb von ganz wenigen Minuten und dann derbe eskaliert. Und sie ist mit einem irgendwie so einem anderen CEO oder so unterwegs und der erzählt die ganze Zeit von seiner Ex-Frau und wie er jetzt wegen ihr masturbieren muss und was auch immer. Ja, und erzählt ihr da so too much information. Und dann denkst du dir so, fängt dieser Film an mit diesen zwei Szenen, die so ineinander verwoben sind und denkst dir so, Alter, cringe, wenn das so weitergeht, ja. Ist das so wirklich hart. Da irgendwie muss man lachen, weil manche Sachen kommen so direkt und so out of left field, dass du denkst so, was passiert hier gerade? Hat er das wirklich gerade gesagt? Und dann denkst du dir so, aber wenn der ganze Film so weitergeht, ich weiß nicht. Und dann geht es ins Office rein und dann kommt Tilly und das ist ganz lustig, diese erste Begegnung, wo er ihr erklärt, dass man hier so, dass er so nicht in sein Leben so reingeleuchtet haben möchte, weil sie so eine Tratschtante ist, die so am liebsten über alles redet.
Es ist halt Tilly.
Und dann, also dann hat der Film aber so, finde ich, so ein paar, wie soll man das ausdrücken, so ein paar Annahmen, die man hätte haben können, schon mal so abgeräumt. So nach dem Motto, so, ja, es ist klar, was wir hier machen. Und wenn man sich drauf einlässt, und das konnte ich dann zum Glück auch irgendwie, dann hatte ich eigentlich auch viel Spaß. Also ich bin da völlig bei euch. Aber am Anfang dachte ich kurz so,
das wird anstrengend,
aber der kriegt die Kurve dann so. Er macht so am Anfang ein paar Sachen und dann diese Geburt, die war für den amerikanischen Film ja.
Das ist das Geile heutzutage halt. Ja. Natürlich zeigen wir keinen Genitalbereich im amerikanischen Kino, aber wenn er computeranimiert ist.
Bitte?
Aber wenn er computeranimiert ist und wir eigentlich gar keine Genitalien zeigen, sondern nur sowas Seltsames, dann können wir alles zeigen, was man wirklich nicht sehen will.
Und
ich war schon bei einer Geburt dabei.
Ja, ich war auch bei zwei Geburten dabei. Das war jetzt nicht gerade realistisch, aber gut, was kann ich von zwei Geburten auch schon auf die Allgemeinheit
schließen? Das war wirklich das Gegenteil von realistisch. Aber es war wahnsinnig explizit. Aber
es war wahnsinnig lustig.
Es war halt krass überraschend. Also dieser Schwenk in dem Moment
damit
so.
Damit hätte man nicht gerechnet.
Hat niemand gerechnet. Das Kind hatte, glaube ich, auch nur für einen Frame hatte es eine Nabelschnur. Danach war die, glaube ich, weg.
Ja,
aber
es war
egal.
Ja auch wieder mal animiertes Kind, gell? Also,
ja, ja. Egal. Das
es war so ein bisschen wie bei der Geburtsszene von Der kleine Maulwurf. Kennt ihr das?
Nee.
Es ist eine tolle Folge, wo der kleine Maulwurf die beiden Hasen miteinander verkuppelt. Und die sich dann in ihren Bau zurückziehen und im Arm halten und wiegen und naja, also, keine Ahnung, es ist klar, was gemeint ist. Und dann wird die Häsin wahnsinnig schnell schwanger und der kleine Maulwurf ist dann der Entbinder, wie ist das, Entbindungshelfer? Nee, also die Hebamme halt. Und das macht er, indem er auf den Bauch draufdrückt von der Häsin und die kleinen Hasen unten rausploppen wie so kleine Bälle. Und da sieht man auch alles. Da sieht man, wie der Ball unten aus dem Unterkörper des Häschen so rausquellen und rausploppen. Und genauso war das hier auch.
Ja, das stimmt.
Das kann doch nicht wahr sein.
War nicht weit davon weg.
Gott, oh ja. Gott. Das war hart.
Die Rolle von dieser, ich habe sehr gelacht an der Stelle. Weil das so cheesy und so over the top war.
Ja, das stimmt. Ja, ihre Rolle ist fantastisch. Die sich einfach immer weigert, in Mutterschutz zu gehen und immer arbeiten will, egal, auch wenn gerade das Fruchtwasser an den Beinen runterläuft.
Ja. In dem Office von dem HR-Typen. Oder?
Ja.
War doch bei dem, oder? Nee, war bei
ihm. Nee, war bei
Roy. Nee, war bei ihm im Büro. Ja, war bei ihm im Büro.
Nee, wie heißt der? Daniel irgendwas. Bridgeflower.
Blanchflower.
Blanchpowder.
Blanchflower, stimmt, Blanchflower.
Ja, aber sie haben es jedes, also vor allem sie, die mit der Geburt, die hat in jeder Szene, wo sie ihn angesprochen hat, den Namen gebutschert irgendwie. So wie das man normalerweise mit Benedict Cumberbatch macht. Ja. Sehr lustig.
Ja.
Ja, also der viel unter der Gürtellinie Gequatsche, aber irgendwie auf eine lustige Art, die irgendwie funktioniert. Ja, also nicht das, was man normalerweise so Pipi-Kaka-Humor nennen würde, sondern eher so sexualisiert, aber weil es natürlich auch die ganze Zeit darum geht, wer mit wem und wie oft und warum.
Ja, und aber auch immer dann so trocken abgeliefert.
Völlig, ja.
Also das war, wie oft ich da einfach sag so, was habt ihr gerade, was war das? Also, noch was anderes, was mir positiv aufgefallen ist, gerade an dieser Eröffnungsszene, wo sie in das Büro reinläuft, also in dieses Bürogebäude, fand ich die Kameraarbeit und das Blocking so geil. Also wie die Kamera runterfährt, das alles so, ganz viele Leute kommen rein, er läuft raus, noch jemand anders, die wir kennen, läuft. Also man sieht so Leute, die man schon kennt und so ein bisschen, und plötzlich löst sich das so auf und sie läuft durch und man sieht an der Stelle zum einen, wie cool diese ganze Regie und Kameraarbeit funktioniert, und aber es wird einem dadurch gezeigt, welche Position und Macht sie hat. Also wie gefürchtet sie ist, alle springen zur Seite, alle fehlt nur, dass sie ihr salutieren. So dieses Show don't tell in der Szene gezeigt, einfach ihre Macht, die sie in diesem Unternehmen hat, und ihre ja Angst oder die sie bei den anderen erzeugt.
Durch den Respekt, den die entgegenbringen.
Ja, ja, ich fand, es war nicht Respekt. Es war eher so, oh Gott, ich will nicht in ihrer Nähe sein, wenn sie jetzt hier gleich läuft, weil sie wird mir was Schlimmes antun.
Angst, ja, okay.
Ja. Ich weiß nicht, wie das bei euren Chefs ist. Christoph, du hast ja auch ziemlich Furcht vor deinem Chef da. Atmen und so ist ja nicht, wenn der da ist, gell?
Das mit dem Atmen, auch sehr schön, wie das... Wie er das dann einmal macht, am Ende dieser ersten Ansprache, wo er wirklich jeden Fehler macht, den man ihm vorher gesagt hat, dass er nicht machen soll, und das beendet die Szene dann, indem er einmal diese Atmungsgeräusch macht, und dann ist es ja Ewigkeiten weg, und dann gibt's am ganz, ganz, ganz viel später nochmal so ein Callback da drauf, wo Tilly das einmal macht, was auch sehr lustig ist, dass sie dann rausgeht, sie können weiter atmen, okay. Das war schon. Aber die Kamera ist mir gar nicht aufgefallen, allerdings auch nicht negativ aufgefallen. Ich fand das alles.
Mir ist ein paar Situationen aufgefallen, wo ich dachte, oh ja, geil, auch wenn sie da gemeinsam auf Barbados oder wo auch immer sie waren. Was, Barbados?
Scheiße. Domrep.
Domrep.
Wo man übrigens mit diesem Flugzeug von New Jersey aus nicht ohne Zwischenlandung hinfliegen kann.
Mit so einer kleinen.
Hat so ein Flugzeug eigentlich einen Autopilot?
Du fragst wegen der Titanic-Szene?
Ja.
Titanic-Szene?
Ja, der Rückflug.
Das war schon eine Titanic-Hommage.
War klare Titanic.
Ich hab's ja gerade nicht hingeguckt.
Hat es einen Autopilot? Kann man das einfach so fliegen lassen und nach hinten gehen? Für eine Zeit?
Ja.
40 Sekunden oder was? Egal.
Ich weiß es nicht, ob die wirklich so, also du kannst wahrscheinlich mit dem, schwer zu sagen. Nee, weiß ich ehrlich gesagt
nicht. Das war ja schon ein kleines Ding, gell?
Also. Ja, aber das hatte schon vermutlich Instrumentenflugzulassung und sowas alles, weil das war schon vom Cockpit her schon mehr als so ein kleines Ding.
Ja, okay.
War auch 6-sitzig oder sowas oder 8-sitzig sogar. Ja, mehrere Reihen.
Ja. Tja. Pilotenschein, wäre das für einen von euch? Bob, du hast ja schon mal einen halben gemacht oder einen ganzen,
oder? Ja, ich bin ja so ein bisschen Segelflugzeug geflogen früher. Wäre schon was für mich. Ich habe Spaß am Fliegen. Also ich hatte den damals und ich würde den noch nach wie vor haben, aber es ist wahnsinnig zeit- oder geldintensiv, eins von beiden.
Ja, ich habe auch mal drüber nachgedacht, aber ich bin dann wegen der Zeitinvestition sehr schnell davon abgekommen.
Ja, du kannst es halt auf zwei Arten machen. Entweder du bezahlst alles, also alle Leute, die du brauchst, um dir zu helfen, in die Luft zu kommen. Oder du stellst deine Zeit zur Verfügung, machst das in so einem Verein, wie ich das früher gemacht habe. Dann musst du halt sehr viel mitarbeiten, um sozusagen deine Flugstunden abzuackern, indem du auch dann für die anderen da bist, wenn die fliegen, damit die für dich da sind, wenn du fliegst. Und das ist, da bist du faktisch jedes Wochenende auf dem Platz.
Aber es wäre schon praktisch, wenn einer von uns einen Pilotenschein hätte, dann könnten wir auch schneller mal nach Lacanau fahren.
Das ist wahr. Fliegt zwar nur so
dieses Jahr vielleicht nicht so angeraten.
180 und 200 km/h oder so eine Cessna, aber halt Luftlinie, ne? Das macht schon viel aus.
Ja.
Und garantiert kein Stau. Es geht smooth durch.
Ja.
Aber wie weit kann man damit fliegen? Ohne Zwischenlandung?
Es kommt auf das Modell an, bei der da vielleicht 1000 Kilometer oder sowas, aber
Okay, also das heißt, man kommt bis Bordeaux oder Lacanau.
Das würde wahrscheinlich gehen. Ich meine, es schadet ja auch nichts, mal kurz zwischenzulanden, aufs Klo zu gehen und das Ding aufzutanken.
2-3 Croissants zu verspeisen.
In Frankreich sollte das machbar sein. Auf dem Weg in die Domrep musst du dann halt schon ein bisschen besser planen.
Ja, aber war das eine Cessna? Das war doch was Größeres, oder?
Ja, es war so eine etwas größere Cessna, ja. Ich meine, Cessna ist ja nur der Hersteller, da gibt es ja verschiedene Modelle. Die bauen ja, glaube ich, sogar Jets.
Echt?
Wenn ich mich nicht täusche, ja, ja. Oh, okay. Aber das war so ein Propeller-Ding. Ja.
Ja, also kein Pilotenschein erstmal. Ist auch ein bisschen unpraktisch.
Ja.
Ja.
Nö, das brauche ich nicht unbedingt. Ist jetzt nicht das Erste.
Du musst ja dann auch ständig Flugstunden machen, damit der aktiv bleibt, weil der läuft ja sonst ab. Wie
Oh Gott, ein Verwandter, das ist jetzt zu kompliziert zu erklären, wer das ist. weil ihr den nicht kennt und auch die Person, an die ich andocken könnte, ihr nicht kennt. Und dann ist so, ja, also jemand, den ihr kennt, da ein Verwandter von und da der Bruder. Also egal. Der hat aber ja so einen Pilotenschein und der ist regelmäßig nach Sylt zum Frühstücken geflogen, um seine Stunden zu haben. So, ja, genau. Wir gehen nächstes Wochenende wieder nach Sylt frühstücken. Warum fliegt ihr eigentlich immer noch? Was? Ja, Flugstunden. Ich habe keine Zeit für irgendwie andere. Dann gehen wir am Wochenende halt irgendwie. Der muss halt, weiß nicht, 5-mal im Jahr oder 8-mal im Jahr da frühstücken gehen und fliegst halt dahin und dann hast du deine Stunden und dann geht das.
Ja. Ist schon ein bisschen. Wie soll ich sagen?
Schon übertrieben. Ja, du musst ja nicht nach Sylt, du kannst ja auch nach Saint-Tropez fliegen oder so.
Kannst du auch.
Naja, aber wenn du nach Würzburg fliegen würdest, auch eine schöne Stadt, ist halt nicht so praktisch für deinen Pilotenschein.
Also ich weiß nicht, wie weit man da fliegen muss.
Von dir aus nach Würzburg. Das ist doch eine Viertelstunde oder so.
Ja, aber ist die Frage, was muss man da vorweisen? Dass man gestartet und gelandet ist? Oder dass
Stunden. Flugstunden. Ich glaube Stunden.
Flugstunden und im Zweifel auch irgendwie eine Anzahl von Starts und Landungen. Ja, das kann sein, das ist beides. Ich weiß nicht auch nicht mehr genau, aber auf Starts und Landungen kommst du viel schneller als auf Stunden, weil Stunden, da ja, hilft halt nichts außer absitzen.
Außer Stunden,
Starts und Landungen kannst du halt Touch and Go fliegen.
Platz runter. Zum Beispiel, wenn ich zu meinen Eltern rüber fahren würde, wir haben hier nämlich einen kleinen Flugplatz und meine Eltern haben drüben auch einen kleinen Flugplatz. Da könnte ich rüberfliegen.
Kannst du deine Eltern
zwei fliegen? Orte weiter?
Das ist schon großer Quatsch.
Ja, das ist großer Quatsch. Aber da hätte ich Start und Landung geübt.
Ja, wir haben einen Modellflugplatz. Ah, das hilft auch nichts. Da bräuchte ich eine sehr kleine Maschine.
Ja, muss die Beine ziemlich einziehen.
Ja.
Na gut, lass uns mal Punkte geben, oder?
Also ich habe gerade mal nachgeguckt, es gibt das Ding wohl mit Autopilot, wenn du es so bestellst. Zumindest hast du dann einen Automatic Flight Director Mode.
Wo wir gerade beim Bestellen sind, also wenn ich jetzt einen Pilotenschein hätte, was müsste ich dann nochmal da hinlegen für so ein Flugzeug?
Das steht jetzt hier gerade nicht, was eine Cessna 208 Caravan kostet. Fragen wir das Google nochmal. Kosten.
Ich kann mir vorstellen, was so ein Flugzeug kostet. Wie ein Boot wahrscheinlich.
Verkaufen aircraft24.de. Preis auf Anfrage. Das ist jetzt aber schade.
Das ist so unpraktisch.
Ja, so kommen wir nicht weiter. Ich recherchiere das, machen wir weiter.
Ja, wir müssen Punkte geben.
Ich hatte vorhin noch irgendwas, was ich euch
fragen
wollte. Ich neige ja immer dazu, in Filmen so dieses, ich bin da drin, aber ich glaube, ich habe jetzt nichts mehr. Ach so, hier, wer von euch hat sich schon nach oben geschlafen?
Habe ich bisher nicht.
Gab's nicht die Situation, oder?
Nee.
Gab's gar nicht.
Oder so, wenn ein Date mit jemand viel, so andere.
Andere Preisklasse,
wo andere Preisklasse. Nee.
Also Date in der Firma.
Date in der Firma?
Kann mich nicht erinnern. Nee, hatte ich noch nicht.
Vereinzelt nicht, gell?
Ja, wenn es dein Trainer gewesen wäre.
Ach so, aber
nee. Zählt nicht, nee.
Also ich habe mal geguckt, du kannst hier gepflegte Flugzeuge für kleine Cessnas, also jetzt kleiner als die da, für 40.000 Euro kaufen. Oder so 80, dann ist ein bisschen mehr Auswahl gebraucht. Zweimotorige kosten dann schon so mal mehrere hunderttausend, gerne auch mal 400.000 oder 500.000. Und wenn es in die Jet-Klasse gehen soll, brauchst du sowieso, glaube ich, anderen Flugschein. Dann geht es über die Millionen raus.
Aber da werden wir schnell in Lacanau.
Ja, aber das ist dann, da ist auch dann Maintenance. Aber ich meine, 40.000 Euro, ne? Kaufen andere Leute ein Auto für. Kann man. Also das ist nicht, das Fahrzeug, das Flugzeug selber ist nicht unbezahlbar. Das Problem ist, glaube ich, Maintenance und Hangar und all der ganze Käse. Ist und das ist halt anders als bei Autos. Bei Autos fährst du halt und alles, was bis auf Bremsen, sage ich mal, oder Reifen und Bremsen sind so die zwei Sachen, die man auswechselt, bevor sie kaputt sind. Da guckt man irgendwie nach Verschleißmarkern und dann sagt man so, das bremst zwar noch, aber das wird jetzt ausgebaut und weggeschmissen. Bei Flugzeugen
alles.
Betrifft das im Wesentlichen alle Teile irgendwie, die einfach eingebaut werden und dann wird es in irgendein Logbuch eingetragen und dann haben die eine bestimmte Anzahl an Betriebsstunden und wenn die Anzahl an Betriebsstunden erreicht haben, wird das ausgewechselt. Ob du willst oder nicht, ist es halt völlig irrelevant, ob das Ding jetzt verschlissen ist oder nicht. Das ist halt rated für so und so viele Stunden und dann kommt es weg. Und ich glaube, das bringt dich auf Dauer einfach um, was Geld angeht. Egal, ob du die 40.000 am Anfang hast oder nicht. Das ist das Eklige.
Okay. Das ist bei einer Haustür besser.
Ja, da kann man...
Ja, aber auf der nach Lacanau reiten ist halt auch ganz schön schmerzhaft, möchte ich sagen.
Sind wir wieder bei Titanic, danke. Ja, genau. Ich auch gerade im Kopf.
Oh, jetzt habe ich's.
Mit der Tür kommst du bis nach Amerika, wenn du so richtig anstellst. Aber nur alleine, wie wir alle wissen.
Genau.
So.
Kommt, lass uns Punkte geben.
Auch dieser Film noch Punkte.
Ja.
Möchtest du anfangen, Christoph?
Kann ich machen. 10. Nee, 10 Punkte gebe ich nicht. Die Geburtsszene war schon hart. Die hätte ich nicht so gebraucht und auch das animierte Baby brauche ich nicht. Und ich habe nicht geweint, glaube ich. Aber es ans Herz ging mir der Film schon irgendwie. Ich habe die Lebensgeschichte geglaubt und ich fand die Gags, das Timing der Gags gut. Ich mochte das alles. Ich gebe ihm 7,5.
Ich bin da sehr in der Nähe. Ich mochte das auch alles. Ich mochte, dass der Film dieses typische Problem, was die immer haben müssen, solche Paare in Romcoms, dass sie dann irgendwann, gibt's irgendein Missverständnis und der eine hat dem anderen irgendwie, der sieht ihn bei irgendwas und versteht das falsch und dann große Trennung, großer Schmerz und so. Das ist hier nicht passiert, sondern es gab zwar so einen Streit, aber der war eigentlich direkt wieder beigelegt. Und das Problem, was dann entsteht aus nicht aus so herkonstruierten Gründen, sondern so aus dem Gesamtheit der Geschichte ist es irgendwie klar, dass es irgendwann vielleicht so kommen würde. Insofern, ich fand so auch so diese typischen Checkboxen so, ja, jetzt muss das noch so und so passieren, weil das ist immer so in dieser Art von Film so, ja, das passiert irgendwie, aber zumindestens mal nicht ganz so plump oder dumm wie sonst immer. Das ist immer so, hättet ihr einfach miteinander geredet oder würdet die jetzt mal zuhören oder er jetzt mal zuhören und nicht schreiend davonrennen, dann wäre das jetzt auch schon wieder kein Problem mehr, sondern so war es irgendwie, okay, ja, es hat jetzt dieses Problem und das lässt sich jetzt auch nicht, also die reden sogar miteinander, sie können es aber trotzdem nicht so ohne weiteres aus der Welt schaffen. Fand ich ganz nett gemacht. Ich fand die ganzen Nebencharaktere cool, die Schwester haben wir noch gar nicht erwähnt, auch eine großartige Szene, auch diese Abspann-Szenen mit Tony Hale in dem HR-Büro, habe ich nochmal sehr gelacht. Rundum viel Spaß gehabt, auch 7 Punkte von mir.
Ich gehe ein bisschen drüber, ich gebe 8,5. Ich hatte wirklich viel Spaß und gerade wenn mich Komödien zum Lachen bringen, während ich alleine vor dem Fernseher sitze, das hat bei mir immer einen ganz besonderen Platz im Herzen. Ich fand es, wie eben schon gesagt, sehr glaubwürdig. Ich fand auch die Kameraarbeit sehr gut. Ich fand dieses Gefühl zwischen den Charakteren sehr glaubwürdig, sehr ernst. Und ich muss auch ein bisschen bei dieser Tanzszene lachen, über die wir auch noch gar nicht gesprochen haben, wo er genötigt wird, tanzen zu gehen und erst nicht so raus hat, aber dann sie ja doch ganz gut auf der Tanzfläche betanzt, mit ihr tanzt, betanzt das auch.
Da geht sie nach Hause und ist völlig betanzt worden. Ja.
Nee, also 8,5 Punkte. Ich hatte wirklich viel Spaß. Es war ein Film nach meinem Geschmack.
Schön fand ich auch, wie es choreografiert war bei der ersten Tanzszene ganz am Anfang in der Eröffnung, wo ja schon mal eine Frau in einem Restaurant zu ihm sagt,
ja, genau,
zu tanzen.
Ja,
und wie die so nach ihrer Haare, das war fantastisch choreografiert. Die ist betrunken und sie wirft ihren Kopf so nach hinten, dass ihre Haare so in so einem großen Bogen nach hinten fliegen, während sie auch nach hinten fällt und dadurch die Haare auf den Typen, in den sie rückwärts reinfällt, quasi für den kommen die so von hinten vors Gesicht. Und das so zu choreografieren, dass das so hinfällt. Wie oft haben die das gemacht, bis es so ausgesehen hat? Das fand ich gut.
Ich möchte an der Stelle noch die Films to be Buried With Folge mit J-Lo empfehlen. Wo die beiden halt auch so ein bisschen noch über den Film reden und sich ein bisschen Honig ums Maul schmieren, wie schön es war, miteinander zu arbeiten und wie er sie sehr verehrt. Also wie du so richtig merkst, so, ey, ist einfach zu krass, dass die jetzt mit mir einen Film gemacht hat und dann noch in meinen Podcast kommt. So krass. Das ist wirklich echt süß. Er ist wirklich so ehrfürchtig vor diesem Riesen-Superstar.
Das ist doch schön.
Ja.
Ja, obwohl das ja nicht fürs Schauspielern ist.
Nee.
Eigentlich.
Nö. Aber.
Deswegen ist es schön, dass sie wieder getanzt hat. Ich finde es eben, J-Lo sollte einfach tanzen in Filmen.
Ja, auf jeden Fall. Eben sollte mehr getanzt werden im Film.
Ja. Vor allem, wenn es halt Leute können. Und J-Lo kann es halt schon.
Das ist echt.
Ist gut. Halt eine Tänzerin.
Ja.
Das hast du auch direkt gesehen, wie sie auf die Tanzfläche geht. Ja. So geht mit ihm von dem Esstisch aufstehen zur Tanzfläche und die erste Bewegung, die sie macht, hast du sofort das Gefühl, so, oh, da kann sich jemand bewegen. So, das ist so einfach.
Und es ist nicht so, dass sie irgendwie 5 Drehungen macht und Pose, nee, sondern so eine halbe Drehung. Genau. Und
zack. Sie macht so eine halbe Drehung, ja. und so eine Welle geht durch ihren ganzen Körper, ja, durch. So, wo du das Gefühl hast, okay, das war extrem smooth. Einfach nur so eine kurze, kleine Bewegung.
Ja, das ist so wie Stefan und seine Frau tanzen. Das ist ja auch immer so. Immer so extrem zurückgenommen, aber demütigend für alle anderen.
Naja,
schon. Es ist schon so.
Wie alt ist sie jetzt? 57 oder sowas, gell?
Ja, ich weiß nicht. Sein.
Ja. Gut gehalten, sehr gut gehalten.
Ja, sah super aus, ja.
Ja. Gut, kommen wir zur Droge der Wahl.
Genau, ja? Ich muss aber noch ein Aber. Aber trotzdem sichtbar eine ältere Frau, was ich auch sehr, sehr gut fand.
Ja,
eben,
stimmt, ja.
So, ja, eben, sie haben gezeigt, okay, eine ältere, super heiße Frau, wo es super glaubhaft ist, dass er sofort auf sie steht, aber halt nicht sie 20 Jahre jünger ist als er. Also das fand ich sehr, sehr cool.
Das stimmt. Es war alles vieles oder eigentlich alles in dem Film sehr glaubwürdig.
Hat sehr gut gepasst, ja.
Die Szene, wo er reingeht und sie das erste Mal in ihr Büro geht und er da nur rumstammelt.
Und sie und überleuchtet ist mit so Computer-Effekt.
Das sah so gut aus. So, was er sogar sagt, irgendwie, dass sie Glow hat oder so.
You glow und du denkst dir so, ja, wegen dem ganzen CGI. Glowt die ganze Szene, wenn die Kamera in ihre Richtung guckt.
Das war so fantastisch.
Ja, fantastisch. Das ist sehr gut, ja. Schön, wo sind wir jetzt?
Druck der Wahl.
Ich glaub,
Ja.
Ich hab was super Passendes.
Das hast du im Vorgespräch gesagt, jetzt bin ich sehr gespannt, was da jetzt kommt.
Also ich hab, natürlich muss es was super Britisches sein, weil er ist ja super britisch. Deswegen, was ist die britischste Spirituose?
Gin.
Gin, natürlich. Und dann habe ich aber eine, die sowohl zu Amerika passt, also sie ist aus Amerika, aber auch zur Fliegerei passt.
Oh, Aviation Gin.
Ja, genau.
Du hast den Aviation Gin oder du hast auch den Aviation Cocktail?
Nee, ich habe den Aviation Gin. Es hätte noch besser gepasst, wenn der Mann von Blake Lively noch mitgespielt hätte, aber.
Ja.
Weil von dem ist der doch, oder? Ich glaube. Oder der macht für die Werbung.
Ryan Reynolds, ja.
Ryan Reynolds, genau. Ja, also ich trinke pur Aviation Gin.
Ah, okay.
Nicht schlecht. Ich habe mir überlegt, ich brauche auch was mit was Britisches, was ich mit was Amerikanischem kombiniere. Dann stand ich da und dachte mir, naja, okay, Gin ist gesetzt. Und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, mit was kann ich da rein und so. Und mir ist einfach nichts eingefallen. Ich hatte auch nur noch wenige Minuten, weshalb ich gedacht habe, ach scheiß drauf, Englisch reicht. Ich schütte jetzt roten Wermut rein und Orange Bitters. Und ich habe nachgeguckt, das nennt sich Gin and It.
Gin and It?
Ja.
Okay. Ich werde gleich hoch.
Das ist Gin, roter Wermut und Bitters.
Korrekt.
Das würde ich Martinez nennen.
Ja, bei Martinez oder sind die Verhältnisse anders. Beim
oder Gin and It, ein süßer Martini.
Ja, bei Gin and It ist, glaube ich, so equal parts. Also jetzt nicht
mit weniger Campari, oder nicht?
Bitte?
Ist das nicht ein Negroni mit ein bisschen weniger Campari?
Sozusagen.
Also ohne.
Ja.
Naja, ob ich den bitter, ja gut.
Ich würde es süßen Martini nennen. Okay, Stefan, was trinkst du?
Ich bin heute Abend eingeladen gewesen zum Grillen und stand dann aber irgendwie die Hälfte des Abends vorm Grill. Da ich aber noch fahren musste, konnte ich kein Bier trinken, deswegen werde ich das mit dem Bier jetzt nachholen. Okay. Ich habe auch hier irgendwie ein Frankfurter Bier. Wenn ich es gleich geholt habe, dann werde ich noch sagen, was für eins ist. Ich bin gleich wieder.
Bevor du jetzt die nächste Kapitelmarke drückst, habe ich da gerade in der Liste was geändert und würde erstmal. Ready or not 2, weil das andere ist eine Serie und eigentlich, ich weiß nicht, wieso das so weit hochgerutscht ist.
Ja, aber der Stefan hat die Kapitelmarken doch schon so.
Ja,
drücke ich drauf, dann kommt die nächste.
Komm, mach du, Bob, mach so, wie der Stefan geplant hat.
Ich hab's jetzt beide schon abgefeuert.
Jetzt ist es zu spät. Jetzt habe ich alles durcheinander gebracht. Jetzt müssen wir.
Alles kaputt. Okay, Ready or Not 2. Ich hatte es schon angekündigt, weil ich ja letzte Woche dachte, dass ich dran bin und hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass
du warst
mein
dran.
Letzter Film. Ja, von mir aus. Nee, war ich wirklich dran? Nee, ich war nicht richtig dran. Das war also etwas unklar. Und ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass mein letzter Film der war, der es war. Und dass es deswegen nicht ging, Ready or Not anzusagen, weil ja die Regel und so, gell? Dadurch ist euch der erspart geblieben. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt. Habt ihr ihn gesehen?
Nein.
Nein. Stefan auch nicht wahrscheinlich.
Der ist Bier holen.
Auch, genau, ist auch so ein Comedy-Horrorfilm, Slasher-Film.
Mhm. Ah ja, ich erinnere mich an die Besprechung von letzter Woche, ja.
Genau. Ready or Not, der erste Film war ja so ein, im Endeffekt so eine junge Braut, stolpert durch Zufall in ein Spiel hinein, beziehungsweise sie heiratet in eine Familie ein und als sie die Familie dann kennenlernt, kurz nach der Trauung, wird ihr eröffnet, dass sie ein Spiel mit denen spielen muss und sie zieht dann irgendwie eine Karte und es ist dann halt Ready or Not, also es ist also Hide and Seek im Endeffekt, also Verstecken und sie muss irgendwie mehrere Stunden sich in dem alten Haus, so ein altes Herrenhaus, muss sie sich verstecken. Wenn sie bis zu einer bestimmten Zeit überlebt, dann gewinnt sie und wenn nicht, also es geht halt um Leben und Tod. Also die trachten ihr nach dem Leben und das merkt sie relativ schnell und ja, sie schafft das irgendwie da rauszukommen und es stellt sich raus, da ist irgendwie der Grund dafür, ist irgendwie ein Satanskult, dem die diese Familie anhängt. Und der zweite Film schließt direkt daran an.
Sie kommt raus und direkt irgendwo anders rein, vom Regen in die
Tür. So ungefähr, nee, sie kommt ins Krankenhaus und dann wird rübergeschnitten zu diesem Satanskult, der eben noch viel größer ist, der nicht nur aus dieser Familie bestand, sondern eben aus ganz vielen Familien.
Satans Krankenhaus.
So ungefähr, die Geschicke der Welt leiten. Ah. Also es, ja, die Welt wird, also im Endeffekt seine Geheim, wie heißt es, diese eigentlich diese dieser antisemitische Verschwörungstheorie.
Wollte ich gerade sagen, das geht jetzt aber nicht hier so Richtung Finanzjudentum.
Genau, die sind nicht semitisch gecodet, das nicht, sondern sie werden halt als Satanisten gecodet, aber
hat man das Gefühl, dass das damit unterschwellig gesagt werden soll?
Nee.
Oder nicht?
Der Film ist eigentlich dafür, finde ich, zu leichtfüßig und auch zu albern. Und nee, also das möchte ich nicht vorwarnen. Aber diese Analogie kann einem schon kommen. Also es ist schon, ich habe auch so kurz geschluckt, so, aber gut. Nee, kann man eigentlich nicht, weil die auch, es wird sehr...
Man soll ja rausinterpretieren und nicht reininterpretieren. Ne?
Also genau, es wird auch, diese Gruppe von Satanistenfamilien wird auch sehr global angelegt. Also das sind, ist eine indische Familie und eine, ich glaube japanische, weiß ich nicht, japanisch-chinesisch, weiß ich nicht genau. Und also so von überall sind da die Familien und südamerikanische und ja, und auf jeden Fall, die haben irgendwie so eine komische Regel, dass keine Ahnung, erstens, weil diese Familie jetzt praktisch ausgelöscht wurde, diese andere aus dem Teil 1, und auch da ist noch so eine zweite, die, so wer der Führer unter ihnen sein soll, da gibt's auch noch so eine Nachfolgegeschichte. Auf jeden Fall haben die irgend so eine Regel, dass halt die so eine, im Endeffekt, dass die auch das gleiche Spiel nochmal wiederholen müssen mit der gleichen, die das gewonnen hat. Und sie hat die Möglichkeit, es praktisch in diesen Zirkel aufgenommen zu werden. Also wenn sie es gewinnt, dann ist sie Head of der von diesem Zirkel, von diesem Satanistenzirkel. Also sie kann die Obersatanistin werden, wenn sie gewinnt. Und deswegen wird sie direkt aus dem Krankenhaus raus entführt, zusammen mit ihrer Schwester, mit der sie Issues hat, weil sie vor langen Jahren verlassen hat, also sie und die Familie. Deswegen haben die ein bisschen Beef, die Schwester.
Sie hat die Familie verlassen oder die Familie sie?
Sie hat die Familie verlassen. Als sie 18 war, ist sie gegangen und hat ihre jüngere Schwester im Stich gelassen. Und was sie ihr übel nimmt. Also die Schwestern haben Beef miteinander.
Okay.
Und sind aber plötzlich in dieses, wieder in so ein altes Herrenhaus geworfen, wo sie gejagt werden von allen. Und ich finde, es ist vom Ton ein bisschen anders. Der erste Film war ja dieses, wir spielen Verstecken, aber blutig. Der zweite Film hat eher sowas Arena-haftes. Also es ist so, es gibt im Endeffekt auch eine Art Überwachungsjury oder so, wenn man so will, gespielt von Elijah Wood, der in einem Raum zusammen mit anderen Familienmitgliedern jeweils den Oberfamilienmitgliedern der einzelnen Familien zuschaut, wie die eben auf dem Anwesen die beiden Mädchen jagt oder die beiden jungen Frauen jagt, und überwachen das so ein bisschen, und wenn einer von denen dann umkommt, wird halt der nächste ins Rennen geschickt. Also die beiden Frauen haben halt immer praktisch die ganzen, aus jeder Familie mindestens einen Widersacher, und bringen die halt so nach und nach um, zum Teil halt mit Glück und so, und sehr blutig natürlich immer. Ja, das ist so, ja, es nimmt ihm so ein bisschen den Charme, also es ist so, es ist halt nicht mehr dieses Spiel, sondern es ist halt eine Kampfarena, wenn man so will. Es ist nicht ganz schlecht. Also es ist nicht so, dass es keinen Spaß macht. Mir hat es schon Spaß gemacht. Ich mag aber halt auch so Battle Royale Filme. Ne? Es hat schon ein bisschen was davon. Aber es ist nicht mehr so knackig wie der erste Film. Den fand ich schon irgendwie der war einfacher, aber dafür irgendwie knackiger, und vor allem ist es halt auch wieder eine Idee zu hoch aufgehängt, so dieses, warum muss es jetzt so sein, dass es gleich um die Herrschaft der Welt geht, so das ist so ein bisschen viel.
Habe ich dich am Anfang sagen hören, dass es Comedy-Horror ist, oder habe ich das jetzt gerade
mal gehört? Ja, ist schon, ist schon
so ein bisschen. Ist das auch noch lustig hier, oder war das nur der erste?
Nee, ist wie der erste eigentlich im Lustigkeitsfaktor. Ist ein Slasher, naja, so richtig lustig ist er nicht eigentlich. Aber war der erste auch nicht. Also der ist halt lustig in der Hinsicht, dass er, also das ist halt überspitzt, gell? Sowohl die Bösewicht-Figuren sind halt massiv überspitzte Klischees, und es passieren schon auch so Sachen wie Ich spoilere jetzt eine Sache. Es feuert eine Handgranate, nicht eine Handgranate, eine Panzerfaust auf die beiden oder auf eine der beiden Frauen ab. Und sie hat halt die Panzerfaust falsch rum und feuert halt nach hinten sowas. Ne? Also sind halt schon so dumme Sachen auch.
Das ist weil halt, wenn du mal eine Panzerfaust in der Hand gehabt hast, dann ist auch der Abzug andersrum. Es geht überhaupt nicht. Das ist also so dumm kann man sich nicht anstellen.
Genau, und vor allem aus der Entfernung, wo sie da schießt, wäre das auch tödlich für die, auf die sie schießt. Also, weil es kommt ja hinten auch was raus bei der Panzerfaust. Also von daher, naja. Mhm. Aber ja, es sind schon so Comic Relief Szenen drin. Und es ist leicht guckbar. Ich finde immer, es ist dann so ein Comedy-Horror, wenn es zwar super blutig ist, zum Teil auch gory, aber man es trotzdem entspannt schauen kann. Also man überhaupt nicht irgendwie, also man wird nicht wirklich abgestoßen durch das ganze Blut, und man wird auch nicht irgendwie erschreckt auf eine unangenehme Weise. Also es ist auch, ich bin ja kein echter Horrorfilm-Konnoisseur, aber diese Comedy-Horror-Sachen, so wie eben von Sam Raimi damals, das mag ich schon gern. Und das ist halt solche Sachen, die wirklich nicht an einen rangehen. Und das ist hier auch so. Das ist so, das kann man gut schauen. Das ist nicht wirklich shocking. Das ist, ja, es ist super blutig und so, aber es ist nicht wirklich shocking. Und Stefan, ich glaube auch für dich wäre das problemlos gewesen. Also
ja, klang jetzt so. Nicht so, als hätte ich da große Angst, also das genau. Ist ja ähnlich also, wie bei Send Help auch, das ist schon gruselig und so, aber ja, im Zweifelsfall lese ich mir halt die nächsten zwei Sätze an in der Wikipedia oder sonst irgendwo, ja, so, was kommt
so,
und dann.
Nee, so, also gruselig ist es nicht mal, also es ist so, es sind halt so, ja, plötzlich taucht halt irgendein Typ auf, der irgendwie eine Machete schwingt oder keine Ahnung, irgendwas schwingt und den sie dann irgendwie durch Glück oder Zufall irgendwie ein Schwert durch den Hals rammen oder keine Ahnung, ja, also das ist so, ja, ist jetzt nicht so wild. Was ganz lustig ist oder ein ganz guter Einfall finde ich, die jeweiligen Familienmitglieder dürfen nur Waffen benutzen, die es schon gab, als die Familie dem Satanskult beigetreten ist. Was hat dazu geführt, dass es total asymmetrisch ist. Das sind halt welche, die irgendwie mit einer Streitaxt oder so einem Streithammer rumschwingen und eine andere halt mit einer Drohne.
Streitaxt, also sind die dann unsterblich, wenn die da?
Oder die Familie, also einfach die Vorfahren.
Ach, die Familie. Genau, die Vorfahren. Ach genau, so, als die Familie dem Satanskult beigetreten ist.
Ah, okay.
Und das sind halt so, ja. Diese europäischen Familien sind halt seit Jahrhunderten dabei und diese asiatische ist halt offensichtlich erst seit kurzem, seit es Drohnen gibt.
Wieso sind die schlecht Bewaffneten denn dann überhaupt noch da, wenn die regelmäßig an so Kämpfen teilnehmen müssen?
Ja, das ist auch, ich muss auch sagen, da sind gewisse Logiklöcher drin. Was ich auch nicht verstehe, ist, wenn die an solchen Kämpfen teilnehmen, warum kämpfen die zum Teil so schlecht? Warum können die das nicht?
Ja, und wieso sind die noch hier, wenn die das nicht können und schlecht bewaffnet sind?
Ja, genau. Nee, aber es ist ein lustiger Spaß. Also ich mochte das.
Ist diese, vielleicht habe ich es falsch verstanden, findet dieses Gemetzel sehr regelmäßig statt oder ist das nur hin und wieder mal sehr selten? Also ist das was, weiß ich nicht, die treffen sich einmal die Woche zum Ready or Not, Raw is War oder so? Oder?
Nee, überhaupt nicht. Also es ist so, wenn jemand, also wenn ich das richtig verstanden habe, im ersten Film auch, wenn jemand Neues in die Familie einheiratet, dann muss er sich einem Spiel stellen und welchem Spiel er sich stellt, das wird gelost. Aber ich glaube, die sind immer irgendwie, ja, lebensgefährlich. Und das ist aber, betrifft dann nur diese Familie. Und dass jetzt alle Familien kämpfen, das liegt erstens daran, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die unsere Protagonistin gewonnen hat und dadurch eben die Familie ausgelöscht hat. Und dass es eben diesen Nachfolgekampf gibt, weil nämlich zusätzlich auch noch der Anführer von ihnen, von diesem ganzen Satanszirkel verstorben ist. Dass die jetzt dauernd kämpfen, ist nicht so. Aber ich meine, ja, sie sind Teil eines Satanskults, wo es schon hin und wieder solche Dings gibt, wo es auch ihnen ans Leder geht. Also da würde ich mich halt auch irgendwie drauf vorbereiten. Ne? Also selbst wenn ich wüsste, dass das nur ein oder zweimal in meinem Leben dazu kommt, sonst ist es halt sehr wahrscheinlich, dass es eben wirklich nur einmal in meinem Leben dazu kommt.
Ja, dass man zumindest irgendein Kampftraining macht oder auch, auch seiner Familie vielleicht ein Kampftraining zukommen lässt.
Ja, genau. Hat man auch bei manchen so das Gefühl, also Sarah Michelle Gellar spielt ja eine der Hauptbösewichtinnen, also Buffy Vampire Slayer. Und ja, die, da merkt man schon, dass die eben ihre Buffy, also natürlich nicht ihre kompletten Buffy-Fähigkeiten, die hat es natürlich nicht, aber schon, also man merkt, dass sie Nahkampf schon mal gemacht hat. Aber andere, so ein verwöhntes Söhnchen, wo man schon auch so das Gefühl hat, so, okay, warum hat ihm seine Mutter nicht mal ein bisschen was beibringen lassen? Also ist schon erstaunlich. Naja.
Sie hat's versucht, er war halt untalentiert.
Ja. Nö, aber also kann man schon machen. Also ich habe irgendwie so mit halbem Ohr gehört, dass er sehr vernichtende Kritiken bekommen hat. Da kann ich nicht so mitgehen. Also ja, das sind so ein paar Sachen drin. Wie gesagt, diese Finanzjudentum-Sache ist ein bisschen unangenehm. Oder kann man unangenehm deuten, muss man aber nicht zwingend. Und ja, es ist ein bisschen groß aufgehängt alles. Aber insgesamt, das ist schon halt so der lustige Slasher-Spaß. Also ich war gut unterhalten und es sieht vor allem sehr gut aus wieder. Ich mag ja das, wenn es gut aussieht. Also so Beleuchtung und Kamera und sowas. Das, ich mochte das.
Okay. Sehr gut. Jetzt geht's mit irgendwas weiter. Bob, was hättest du gerne als nächstes?
Mit dem Paddington.
Nee, du warst eine Serie.
Ach so, ich dachte, ich dachte erst die Filme. Soll ich erst die Serie machen?
Mach jetzt mal die Serie.
Sonst redet schon wieder der Christoph. Dann mache ich jetzt mal die Serie dazwischen. Also Tales of the Underworld habe ich geschaut.
Underworld? Wieso steht in Kapitelmarken Underwood?
Das war vielleicht ein Tippfehler. Ja, Autokorrektur.
Ich habe nämlich vorhin schon gerätselt, ob das irgendwas
ja, mit... Vorhin stand Underworld und da habe ich gedacht, nee, Underworld ist unwahrscheinlich. Und ich habe gedacht, wahrscheinlich ist ein Buchstabe falsch. Und da habe ich halt aus Underworld Underwood gemacht, weil ich dachte, das ist vielleicht...
Siehste, und ich habe es dann später wieder korrigiert, aber dazwischen hat der Stefan die wegkopiert.
Ach so, oben steht schon richtig.
Ja, ja.
Aber unten steht also, falsch.
Tales of the Underworld ist eine 2025er Miniserie mit 6 Folgen aus dem Star Wars Universum. Das ist jetzt aus diesem animierten Star Wars Dings. Ich weiß nicht, warum ich jetzt erst drauf gekommen bin. Ich hatte hier vor, weiß ich nicht, einem Jahr oder zwei, die anderen beiden besprochen, Tales of the Empire und Tales of the Jedi. Das sind alles so 6 Folgen Miniseries, die ganz lustig gemacht sind, weil immer 3 Folgen sich um eine Person drehen und so Backstory geben. Also in dem Tales of the Jedi geht es zum Beispiel, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, um Ahsoka Tano, wie sie noch klein ist und das, oder sogar, also als Baby fängt es, glaube ich, an. Und in den Empire-Folgen geht's um die, ach Gott, wie heißt sie? Die später,
wenn du die es auch nicht weißt.
Ja, egal. Eine von den bösen Hexen-Tanten, die, ich komme nicht auf ihren Namen.
Acolyte.
Nee, nicht aus Acolyte, sondern auch aus der Mandalorian-Serie, dem Planeten, wo Ahsoka Tano im Wald sitzt und die andere sitzt in diesem Fort drin.
Okay, ich erinnere mich nur dunkel. Okay.
Ich sehe sie vor mir, aber ich komme nicht auf ihren Namen. So, und jetzt hier in Tales of the Underworld geht es halt so um Kriminelle. Und die beiden, um die es hier geht, ist einmal Asajj Ventress. Die kennt man vor allem, wenn man Clone Wars geschaut hat. Das ist eine Handlangerin, sage ich mal, von oder ehemalige, möchte gern, wollte mal Jedi, dann Bösewicht, hat mit Count Dooku viel rumgetan und war so seine persönliche Assassine und kehrt dann irgendwann nach Order 66 und nach dem ganzen, nachdem das Empire kommt, kehrt sie diesem ganzen Machen und Tun ein bisschen den Rücken und wir sehen hier einen Ausschnitt, wie sie quasi, ich glaube, sie stirbt und wird dann von der Unterwelt, von diesen, weil sie ist auch so Hexen adjacent da irgendwie und wird dann aber von der Unterwelt so abgelehnt, so hier, du kannst auch nochmal zurückgehen, und dann geht sie wieder zurück und dann ist sie wieder am Leben, aber da ist sie, dann kommt sie geläutert da so ein bisschen raus und man sieht halt so ein bisschen Ausschnitt aus ihrem Leben, den man noch nicht gesehen hatte, und die ist, wenn man Clone Wars geschaut hat, durchaus keine unwichtige Figur im Star Wars Universum. Und der andere ist Cad Bane, den kennt man auch vor allem aus den animierten Serien, aber der ist auch
also man kennt ihn nicht.
Doch, der ist auch in, entweder war es die Boba Fett-Serie oder es ist auch der Mandalorianer. Es gibt eine Folge oder zwei, wo Cad Bane drin vorkommt, in Real-Life-Action. Ist so ein blauer Typ mit so komischen Augen. Ich weiß nicht, wie die Rasse heißt im Star Wars-Universum, aber den kennt man halt. Und ist so ein hat sehr so ein Western-Theme. Und da sehen wir auch, wie er als Kind, quasi als Straßenkind, als straßenkriminelles Kind aufgewachsen ist und dann von einem Gangster namens Laszlo aufgelesen wird und unter die Fittiche genommen wird. Und wir sehen dann halt, wie aus diesem Straßenkind eben durch verschiedene Dinge, die da passieren, macht dann auch ein paar Zeitsprünge in den drei Folgen, Cad Bane wird, und wie er dann irgendwie nochmal mit seinem alten Jugendfreund konfrontiert wird und dann endgültig böse wird. Das macht halt so Backstory für die Charaktere, die man aus anderen Zusammenhängen kennt. Und das ist, glaube ich, auch so die Idee von diesen Tales of the Miniserien, dass da immer irgendwie 6 Folgen sind, 3 über die Person, 3 über die Person. Bisschen Zeitsprünge, so unterschiedliche Momente aus dem Leben von. Und um damit so das Worldbuilding voranzutreiben. Und wenn man eben in diesem Star Wars Universum ist und sich für diese weit verzweigten Geschichten über mehrere Jahrhunderte und Jahrtausende interessiert, dann ist das nett, dass es so ein Vehikel gefunden hat, um jetzt nicht jedes Mal eine komplette Serie mit, weiß nicht, 16, 20 Folgen, die jeweils 30, 40, 45 Minuten sein müssen oder noch länger, irgendwo in irgendeiner Zeit um irgendeine Person rumzumachen, nur um Backstory von diesen Personen zu erzählen, sondern eben sagen zu können, okay, wir haben da so Randfiguren, es gibt genug Leute, die mögen diese Randfiguren, die sind irgendwie cool, weil die haben irgendwas an sich, dass die Leute sagen, ja, finde ich geil. Und dann sind da vielleicht auch Comics drüber gemacht worden oder Bücher geschrieben worden, die natürlich dann so die Leute, die nur Bewegtbild konsumieren von Star Wars, und da zähle ich mich dazu. Ich lese kein Star Wars, ich gucke das nur. Dann trotzdem ein Vehikel zu haben, um zu sagen, wir machen diese Figuren noch ein bisschen dreidimensionaler, indem wir ihnen irgendwie das habe ich noch nicht gesagt, diese Folgen sind nur 15 Minuten lang. Also du schaust faktisch, könnte man auch sagen, ist eine 45-Minuten-Folge, die irgendwie 3, 4 Zeitsprünge aus dem Leben von macht. Aber so als Einzelfolgen funktionieren sie ganz gut, weil sie sich dann immer auf einen so einen Aspekt, da ist er Kind, da hat er das Problem oder da wird er dann Gangster und da muss er sich nochmal mit seinem alten Freund duellieren oder sowas. Und dann hast du so 3 Momente, die erklären, warum Cad Bane ist, wie Cad Bane ist, und man hat ihn schon in vielen, vielen anderen Serien irgendwie so als Nebenfigur gesehen und sich immer gefragt, wo kommt der Typ eigentlich her, wer ist der Typ eigentlich? Und hier hast du was du gucken kannst, wenn du dich dafür interessierst, wo diese Frage beantwortet wird. Und das finde ich irgendwie ganz lustig, dass sie davon jetzt so 3 Serien bisher herausgebracht haben, vielleicht kommen noch ein paar, und dann ist Star Wars ist ja voll von Charakteren, die so ein Treatment noch gebrauchen könnten. Oder verdient.
Ach, hätten. Der ist das. Ich habe den jetzt gerade mal gegoogelt. Ja, stimmt, den kenne ich tatsächlich.
Ja, siehst du. Hm. Ja, so viel dazu. 6x 15 Minuten ist schnell geguckt. Kann man an einem oder zwei Abenden. Oder in Christophs Fall innerhalb von genau 1,5 Stunden weglutschen.
2x auf dem Klo sitzen.
Ja, 2x auf dem Klo sitzen, ja. Okay.
Ja, aber muss man schon tiefes Star Wars Interesse haben, sonst begibt man sich, glaube ich, nicht in diese Randgeschichten. Aber genau dafür finde ich es halt cool, dass es die gibt, für wenn man daran Interesse hat.
Okay, das ist bei Disney, oder? Wahrscheinlich.
Natürlich.
Ja.
Okay. Weiter geht's. Der Christoph hat noch Paddington geschaut mit den Kindern, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, Paddington 1 und dann auch ein bisschen Paddington 2, aber da habe ich jetzt dann doch lieber Gutachten geschrieben, weil es mich nicht so gecatcht hat.
Ich habe gearbeitet, es war mir zu öde. Okay.
Ja, ich weiß nicht, mich hat der erste schon, ich weiß, der wird in unserer Bubble zum Teil sehr gefeiert.
Ist das der, wo die Queen mitspielt?
Hab ich da schon weggeschaut? Also ja, ich glaube, der Buckingham Palace spielt auf jeden Fall mit. Ja, kann sein. Ich glaube, da bin ich dann schon ausgestiegen. Ich bin ausgestiegen, als er mit diesem Bobby im Dings in der Kiste steht und die sich gegenseitig Brot füttern und ach, keine Ahnung. Ich gebe zu, ich habe selbst den ersten nicht komplett geschaut, weil er mich sehr genervt hat. Also ich weiß auch nicht. Ich keine Ahnung. Vielleicht bin ich doch zu alt dafür. Meinen Kindern hat er sehr gefallen. Meinem Sohn sogar so, dass er, wir waren letzte Woche, waren wir aus. Also meine Tochter war ja im Ferien, wie heißt das, Ferienausflug, Ferien, nicht Ferienlager, sondern Ferien.
Das willst du nicht sagen, weil das so schlecht.
Weil es schlecht konnotiert ist und weil es ja halt kein Lager war, also weil es halt kein Zeltlager war, sondern es war halt, die waren in der Jugendherberge.
Ferienfreizeit.
Ferienfreizeit, genau, das ist ja das Wort. Und deswegen war mein Sohn eben allein zu Hause und er wollte abends alleine bleiben und hat dann an einem Abend Paddington geschaut, hat mir erzählt, ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche schon erzählt habe, hat dann eben, ja Papa, ich habe Paddington geschaut, das ist echt gut. Und dann habe ich gesagt, ja, welchen Paddington hast du denn geschaut? Ja, alle.
Was?
Hat an einem Abend einfach alle drei geschaut. Okay.
Ich habe gerade nachgeguckt, die Queen ist im dritten.
Ach so, ist im dritten, okay.
Wie lange wart ihr weg?
Ja, wir waren offensichtlich lang genug weg. Und
wohl, wenn ich es mir überlege, mit, der ist jetzt 11, gell?
Ja.
Mit 11 hätten wir das, glaube ich, auch gemacht, wenn wir damals Netflix gehabt hätten.
Ja, klar.
Und meine Eltern lange genug weg gewesen wären, einfach gnadenlos. Ich meine, wir haben zweimal Star Wars hintereinander geguckt, also zwei von den alten. Sagen,
wir haben viel Unpassenderes geschaut. Deswegen ist es ja eigentlich süß, dass er da Paddington schaut.
Ja.
Deswegen wollte er das jetzt eben mit uns nochmal schauen, vor allem mit seiner Schwester eben nochmal schauen, weil er es eben sehr toll fand. Und ich muss sagen, ich finde halt die Gags wirklich lahm. Also es sind so, es ist halt so klamaukig. Klamaukig, zum Teil slapstickig, zum Teil dann auch so Dad-Jokes oder fast Dad-Jokes, aber eben nicht so richtig. Ich weiß nicht, ich, keine Ahnung. Obwohl es natürlich auch sehr, sehr wahnsinnig gut ausgestattet mit Schauspielern ist, so Nicole Kidman als Bösewicht und sowas, also ist schon was los. Aber nee, hat mich nicht gecatcht, also keine Ahnung, wo da, ich weiß nicht, hat nicht mein Herz berührt und dann werden auch Tauben ziemlich schlecht gemacht, das hat mir auch gar nicht gefallen. werden halt wirklich so als ich will nicht sagen als Ratten der Lüfte, aber schon als penetrante, aufdringliche Bettler, die um Essen betteln und die nicht genug haben können und ja, es ist sehr, nee, das mochte ich nicht und den Rest des Films und dann halt animierte Bären, ah, ich weiß nicht, ich mag halt keine animierten Tiere, und der ist halt auch von 2015 oder so, ist halt wirklich nicht so richtig gut, also ist halt schon. Ja, und heute haben sie den zweiten geschaut und da habe ich dann lieber Gutachten geschrieben, weil ich habe immer mal so reingeschaut. Und
hat dann gereicht. Nee,
hat mir dann auch gereicht. Ich habe dann nur gesehen, dass Hugh Grant mitspielt, da habe ich dann kurz den Kindern gesagt, dass es, ob ihnen bewusst ist, dass es der Oompa Loompa aus dem aus dem Willy Wonka Film ist. Fanden sie lustig, haben sie natürlich nicht mitgekriegt. Aber nee, ist nicht mein Film. Tut mir leid. Also Grüße gehen nach Potsdam, aber nee, I don't get it. Also nicht mein Humor.
Okay, muss ja nicht.
Ja. Nee.
So, damit sind wir bei Filmthemen durch, aber wo wir gerade bei Tieren sind oder Bären. Bob, was mit dem Hund passiert?
Ach, hör auf. Hab ich nicht.
Also wie der Hund lebt mal gekostet.
Es war billiger. Also ich glaube, wo wir unsere Helden zuletzt sahen, war, als der Hund in Dänemark einen dänischen Diereleger als den namens Mats besucht hat und dort 400 Euro bezahlt hat, für die ich immer noch keine Rechnung habe, die ich bei der Krankenkasse einreichen könnte. Oder bei der Hundeversicherung, so heißt es ja. Insofern immer noch aus eigener Tasche bezahlt habe und auch langsam meine Hoffnung schwinden sehe, dass dieser Typ mir noch eine Rechnung schickt. Vielleicht war der auch gar kein Tierarzt, ich weiß auch nicht. Es gibt da noch ein paar andere Anzeichen, weil der hat meinem Hund 3 Spritzen gegeben damals. Und bei jedem dieser Spritzen hat der Hund laut gequiekt, als er die bekommen hat. Weil der war zwar zu mir super nett, aber zu dem Hund scheinbar nicht, weil das war, also das hat so, das hat ihm offensichtlich Aua gemacht, wie er ihm die Spritzen gegeben hat. Und alle Spritzen, die ich bisher bei diesem Hund beobachtet hatte, die er vorher bekommen hatte, war halt eine Impfung, bei der ich anwesend war. Und das hatte die Tierärztin hier in Frankfurt gemacht und das hat der Hund so auf augenscheinlich nicht mal mitbekommen. So keinerlei Reaktion irgendwie, so Hund kriegt Spritze und Frau sagt, Tierärztin sagt so fertig und ich gucke den Hund an und denke mir, hättest du nicht irgendwann irgendwie reagieren sollen oder hast du keinerlei Dings, Nervenbahnen, die das irgendwie registrieren? Und jetzt dieser Tierarzt in Dänemark, zack, 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 3 Spritzen rein, Hund 3-mal großes Quieken und fast schon schreien. Und jetzt fast forward, meine Schwiegermutter ist zu Besuch, backt einen Kuchen für die Einschulung unseres Sohnes, weil mein Sohn ist ja jetzt Schulkind. Und ja, meine Schwiegermutter hat auch einen Hund regelmäßig so zur Betreuung. Also die hat das nicht ihr Hund, aber sie hat einen Hund, den gehört Freunden von ihr und den betreut sie regelmäßig. Also sie kennt sich eigentlich mit Hunden so ein bisschen aus, aber der ist halt so, ich glaube, es ist ein Mops oder sowas. Also irgendwas richtig Kleines, so. Mein Bruder würde es eine Fußhupe nennen. Und unser Hund ist ja nun was größer und mittlerweile auch über 20 Kilo schwer und demzufolge auch mit anderen Fähigkeiten ausgestattet, unter anderem mit der Fähigkeit, durchaus die Pfoten oben auf die Küchenarbeitsplatte stellen zu können und da mal so drauf zu gucken, was da so ist auf der Küchenarbeitsplatte. Da dieser Hund zwar regelmäßig erklärt kriegt, dass er das nicht zu machen hat, heißt das noch lange nicht, dass ein Junghund in seiner Sturm- und Drangphase das dann auch immer so beherzigt, dass er das nicht tun soll. Und so ist es geschehen, dass sie diesen Schokokuchen, den sie morgens gemacht hat, irgendwann auf der Arbeitsplatte zum Auskühlen stehen hatte in so einer in so einer Form, ja, wie sagt man, so eine Backform, so eine Tiefe, also so wie so eine Auflaufform, glaube ich, ist das. Stand er da und stand halt relativ nah vorne am Rand. Wir haben um unseren Herd so einen Kinderschutz, dass du keinen Topf runterreißen kannst. Und ich glaube, meine Frau oder ich hätten wahrscheinlich unterbewusst, ohne jetzt, dass wir das ihr gesagt hätten, der Schwiegermutter, aber wir hätten wahrscheinlich, behaupte ich jetzt mal, weiß ich nicht, ob ich im Zweifel denselben Fehler gemacht hätte, ich lasse das mal dahingestellt, mein Bauchgefühl ist, ich hätte es darüber gestellt, weil ich mittlerweile relativ getuned bin darauf, was dieser Hund alles für einen Scheiß anstellt. Das heißt aber auch nicht, dass der Hund nicht trotzdem regelmäßig mal hier eine Scheibe Toastbrot und da mal irgendwas anderes klaut. Aber bisher sind noch keine großen Unfälle im Haushalt passiert. Bis jetzt eben auf diesen Schokokuchen. Der Hund hat den dann in einem Moment, wo er unbeobachtet war, hat er sich da hochgestellt, hat das Ding runtergerissen und wenn mal jemand gesehen hat, wie es aussieht, wenn ein Berner Sennenhund was kriegt, was er nicht haben darf, aber weiß, dass man das fressen kann, das ist beeindruckend. Also dieser relativ phlegmatische Hund kann einfach sehr große Bisse in einer enormen Frequenz ausführen und einfach große Sachen schnell runterschlucken. Also immer, wenn die irgendwas erbeutet, was sie nicht haben darf, dann ist es nicht, ich nehme das mit und renne damit ins Nachbarzimmer, sondern es ist ein wo sie frisst es einfach in riesigen Bissen, so schnell sie kann, so viel wie möglich, um nicht
erwischt zu werden. Nicht gerade eine Genießerin, ja.
Und nee, überhaupt nicht. Ich glaube, die registriert nicht mal, was sie da frisst. Die frisst einfach nur so viel sie kann, so schnell sie kann. Und das ist halt traurig. Scheiße, weil, ich weiß nicht, wer von den Hörerinnen und Hörern da draußen das nicht weiß, Schokolade ist giftig für Hunde. Da ist irgendein Mittel.
Also ich habe immer so vor Augen so, ja, das sagt man immer, aber alte Omas geben ihren Hunden trotzdem immer Schokolade und sagen, ja, das ist ja gar nicht gut für dich, aber ich gebe dir trotzdem ein bisschen was. Ist das, bringen die ihre Hunde immer um oder? Also ich habe nie, dass dann Hund gestorben ist.
Also es geht um Theobromin und das ist enthalten und es kommt halt darauf an, was das für eine Schokolade ist. Also in Milchschokolade ist davon relativ wenig bis gar nichts. Je dunkler die Schokolade wird, also je höher der Anteil an Kakao, da drin ist, umso höher ist auch der Gehalt an Theobromin. Und das Schlimmste ist Backkakao. Und jetzt darfst du raten, was in einer Schokokuchenmischung drin ist. Es ist natürlich nicht Milchschokolade, sondern es ist Backkakao. Und es sind kleine Kügelchen oder so Stücke von dunkler Schokolade, die da so als Knubbel hinterher in diesem Kuchen präsent sein sollen. Genau. Und dann hängt es natürlich auch noch davon ab, wie groß der Hund ist. Also das ist dann eine Frage von gefressener Schokoladenmenge zu Körpergewicht. Insofern, wenn die Oma ihrem kleinen Mini-Fiffi da Schokolade gibt, ist das gefährlicher, als wenn sie ihrem Riesen-Fiffi Schokolade gibt, weil natürlich der Riesenhund rein vom Körpergewicht her das auf eine andere Menge verteilt, wenn er dieselbe Menge Schokolade frisst. Und das ist halt die Frage, was da passiert. Also der eine Hund fängt ein bisschen an zu speicheln, wenn er recht wenig Milchschokolade gefressen hat, und der andere Hund kriegt dann irgendwann Herzrhythmusstörungen und wenn es ganz schlimm kommt, irgendeine Form von Multiorganversagen, und dann stirbt er halt. Oder wenn er nicht stirbt und das überlebt, die Herzrhythmusstörung und vor allen Dingen die Überlastung des Kreislaufs kann ihn dann halt mit einem Herzleiden zurücklassen oder sowas danach, oder mit einem Nierenschaden oder sowas. Insofern ist es alles eine Frage von der Dosis, wie immer. Die Dosis hat was runtergeschmissen.
Achtung, bevor der Hund kommt.
Ja, es war die Bitterflasche, die Tür ist zu, der Hund ist vorn. Es war die Flasche mit den Orange Bitters, die hier gerade den Abflug gemacht hat, aber die Dinger sind zäh, das hat die jetzt einfach überlebt. Genau, also ist die Frage, wie viel hat er gefressen? Und das war halt auch für uns die Frage, wie viel Schokolade ist da drin in dieser Mischung und wie viel hat der Hund jetzt gefressen? Also meine Frau hat relativ geistesgegenwärtig ein Foto von dem Rest des Kuchens gemacht. Und dann haben wir den Hund genommen und sind mal zum Tierarzt gefahren. Beziehungsweise wir sind erstmal rausgegangen und haben uns darüber kurz mal so reflektiert, in der Hoffnung, der Hund, der hat dann auch noch gekotzt, kurz nachdem er das gefressen hat, hat aber quasi in seinen eigenen Mund gekotzt und alles wieder runtergeschluckt.
Und dann dachten lecker. Wir so, okay,
also
das ist aber für Fortgeschrittene.
Sie wollte das loswerden, aber konnte es dann doch nicht übers Herz bringen und hat sich gedacht, nö, das behalte ich alles. Und insofern dachte man so,
ekelhaft.
Dummer Hund. Wenn du sie jetzt rausgekotzt hättest, hätten wir das Thema vielleicht einfach direkt hinter uns gehabt, aber so sind wir halt zum Tierarzt gefahren. Und auf dem Weg haben wir dann so ein bisschen gerechnet. Meine Frau hat auch noch doppelt geistesgegenwärtig, also echt Props to my wife an der Stelle, die Packung von dieser Backmischung mitgenommen. Und dann waren wir auf dem Weg zum Tierarzt. Die hatten gerade, die haben so eine Mittagspause, die irgendwie bis 16 Uhr geht, irgendwie so. Die machen um 12 oder 13 Uhr zu, und ich weiß ja, machen sie Labor und keine Ahnung was und Mittagspause, und irgendwann machen sie um 16 Uhr wieder auf. Und das Ganze ist irgendwie um 15.10 Uhr oder so passiert, oder 15.05 Uhr oder sowas. Und dann sind wir da hingefahren und waren quasi deshalb konnte ich auch nicht anrufen. Ich hatte auch Angst, wenn die mich anrufen, dann sagen die, nee, fahren sie in eine Tierklinik oder so. Da hatte ich keinen Bock drauf, weil die ist viel, viel weiter weg. Also habe ich mir gedacht, ich fahre da einfach hin und stehe vor der Tür, dann können sie mich nicht wegschicken. Und es hat auch funktioniert. Und dann sind wir da rein und so, und das Lustige oder ja, Blöde war, ich war, weil der Hund gerade Durchfall hatte, aus bisher unbekannten Gründen, die ist aber mittlerweile alles wieder weg, war ich morgens schon mal bei dem selben Tierarzt.
Ach hey.
Hatte den Hund behandeln lassen wegen Durchfall. Hatte so Durchfallmedikamente und irgendwas Probiotisches für den Darm und so bekommen. So das Übliche, was man halt so macht, wenn so ein Mensch oder Tier Durchfall hat, dann gibt's halt so Medikamente, die das wegmachen. Und deshalb war ich morgens schon da und dann stand ich da wieder und die gucken mich halt so etwas blöd an, so nach dem Motto, wir waren doch fertig, was wollen sie jetzt hier? Und ich so, ja, Hund hat gerade Schokolade gefressen, ich bin wieder da. Also, okay, scheiße, wie viel? Und dann fingen die auch an so zu rechnen und dann haben sie sich die Packungsbeilage angeguckt und dann ist da halt deklariert, dass da diese Schokochips, also diese Stücke drin sind und aus was die sind und dann eben der Anteil mit dem Backkakao und dass das eine 400 Gramm Mischung ist. Und klar, der Kuchen ist dann schwerer, aber das ist ja irrelevant. Du kannst ja erstmal diese 400 Gramm als gegeben annehmen und dann steht da irgendwie 8% sind diese Schokochips und dann sagen wir 13% von dieser Kakaomischung, die da irgendwie drin ist. Und dann kannst du das vielleicht zusammen addieren und sagen, dann sind das 23% Schokolade auf irgendeine Art. Und dann kannst du halt ausrechnen, 23% von 400 Gramm sind irgendwie roundabout 100 Gramm. Und dann guckst du dir das Foto an, was meine Frau gemacht hat und siehst, was für ein großes Loch da in diesem Kuchen ist und schätzt das vielleicht noch so irgendwie auf ein Drittel oder auf ein Viertel oder irgendwas dazwischen. Und dann kommst du halt so raus bei, also wenn es 100 Gramm reine Schokolade in der Mischung sind und ein Drittel bis ein Viertel, Viertel bis ein Drittel gefressen wurde, dann sind es halt so 20 bis 30 Gramm Schokolade. Relativ dunkler Schokolade mit einem Anteil Backkakao, die der Hund gefressen hat. Und dann haben die halt den Hund auf eine Waage gestellt und haben das da in ihren Computer getippt. Und ja, dann waren sie halt so, ja, wenn das Milchschokolade wäre, wäre die Dosis harmlos, vermutlich. Wenn es dunkle Schokolade wäre, dann ja, ist ja auch ein sehr junger Hund, also auch noch kein so richtig komplett ausgereiftes, ich weiß nicht, ob das Immunsystem hat damit wahrscheinlich nicht viel zu tun, aber so, keine Ahnung, ich bin kein Arzt, wie auch immer, irgendwie nicht ganz so, der Hund ist ja noch nicht ganz erwachsen, also ist das alles noch in Entwicklung und vielleicht deshalb empfindlicher, so stelle ich mir das in meinem laienhaften Bilde vor. Und wenn es komplett Backkakao wäre, dann auf jeden Fall zu viel, ja, so hat es der Computer von dieser Arztpraxis gesagt. Ich weiß nicht, ob die da, ich konnte nicht auf den Bildschirm gucken, ob die da so einen Rechner haben, wo sie so Giftstoffe dann und Hundegewicht eingeben können und gefragt, was hat er denn gefressen und dann sagt es irgendwas. Keine Ahnung, hoffentlich keine KI.
ChatGPT.
Ja, genau. und jedenfalls, dann haben sie gefragt, wie lange ist das her? Und zu dem Zeitpunkt war es halt so roundabout eine Stunde, Stunde 10, sowas. Und dann sagte die eine Sprechstundenhilfe, ja, ist für Kotzen zu spät. Und ich dachte noch so, im Internet habe ich gelesen, wenn es bis zu 2 Stunden später ist, dann geht es noch mit dem Kotzen. Und ich dachte noch, sage ich jetzt was? Aber ja, kann es ja auch noch der Ärztin sagen.
Ärzte mögen es,
wenn man
Diagnosen aufs Google
mitbringt. Ja, genau, deshalb habe ich erstmals mich zurückgehalten. Aber ich dachte so, ich will es nicht unversucht lassen. Ich sag's dann noch. Und dann haben es aber die Sprechstundenhilfen, haben es dann der Ärztin erzählt. Die war gerade noch mit einem anderen Hund oder Tier, keine Ahnung, ist ja Katze, was auch immer, beschäftigt. Und dann haben sie es der aber so erzählt schon mal, sind da reingegangen und haben es ihr gesagt. Und dann kam sie wieder raus und haben gesagt, die Ärztin sagt, das reicht noch, wir machen das mit dem Kotzen. Und ja, dann wurden wir in das andere Behandlungszimmer geschickt und dann kam die Ärztin irgendwann und wusste dann schon Bescheid und packte eine Spritze aus und gab ihr ein Brechmittel. Und das wurde appliziert auch als Spritze und wieder wie damals bei der Impfung, der Hund merkt nichts. Also die macht das mit der Spritze und der Hund steht einfach da so, als würdest du ihn irgendwie angucken und ihn fragen, ob er noch ein Leckerli will. So völlig keine Reaktion auf die Spritze. Und das war dann nochmal so für mich die Bestätigung. Ich glaube, dieser dänische Tierarzt, der macht sonst einfach nur Schweine und Kühe oder sowas. Und ist es deshalb gewohnt, einfach die Spritze so bäm, so reinzuhauen irgendwie in das Tier. Weil die irgendwie,
oh ja, ich habe mal gesehen, wie einer Kuh eine Spritze gegeben wurde. Und da musste er echt durch ganz schön harte Haut durch.
Ja.
Das war wirklich wie, als würden sie mit einem Dolch auf die Kuh einstechen. Also wirklich ja, so
genau.
In der Faust so genommen
mit
und darauf gestochen.
Und hat die halt garstig misshandelt. Weil der hat die Spritzen bei ihr, vielleicht ist das aber auch bei Vergiftungen was anderes, weil es ging ja da um Gift. Der hat die ihr alle in den Hals gegeben, so ungefähr an der Stelle, wo das Halsband sitzt. So in den Nacken quasi. Und die Impfung, die Tollwutimpfung und so eine Mehrfachimpfung, die sie da bekommen hat, als auch dieses Brechmittel jetzt, wurden faktisch so in den Oberschenkel des Beins
hin. Ja, vielleicht hat er das ja in die Vene gestochen.
Nee, dazu und hat er einfach zu unpräzise irgendwo hin. Ja? Also der hat,
okay.
Die hat ja sehr dickes Fell, du kennst den Hund ja.
Ja.
Nee, also da hat er nicht, der hat nicht geguckt, der hat das irgendwo hingeballert, mehr oder minder ohne groß zu zielen, aber halt in den Nacken. Okay. Ja, keine Ahnung, warum. Musst du Mats fragen. egal, jedenfalls, also sie kriegt das Kotzmittel und dann hieß es so, ja, so in 5 Minuten müsste das losgehen. Und da haben die noch diskutiert, wo lassen wir die Hunde eigentlich immer hinkotzen? Weil das war nicht, die Praxis gehört einem Tierarzt-Ehepaar.
Nachdem oder bevor sie die Spritze gemacht hat?
Nee, nachdem sie
die Spritze gemacht hat. Sehr gut.
Naja, 5 Minuten Zeit, ne? Und dann meinten die ganzen Arzthelferinnen und der Arzthelfer, ich glaube, da ist so ein Arzt in Ausbildung oder sowas, weiß ich nicht, ich kann seine Rolle nicht so richtig einschätzen, aber er macht qualifiziertere Arbeiten, zumindest in meiner Beobachtung nach, als die Sprechstundenhilfen. Vielleicht ist, ich glaube, es ist auch der, ehrlich gesagt, der Sohn der der bei des Ärzte-Ehepaars, dem die Praxis eigentlich gehört, aber das Ärzte-Ehepaar ist im Urlaub und deshalb ist da so eine Ärztin, die da als Angestellte mit in dieser Praxis ist und die hatte ich auch schon mal und ich finde die auch ganz nett, so eine ältere, die ist von meiner Einschätzung würde ich sagen, die müsste kurz vor der Rente stehen, aber die ist so, die ist irgendwie cool und die meinte dann, ja, also dann legen wir hier so Tücher hin und dann kann er da drauf kotzen und die anderen immer, wir lassen das immer draußen auf den Weg machen, also auf die Wiese machen. Und sie so, was? Auf die Wiese? Wo denn? Ja, hier so. Ja, und wer macht das dann weg? Und dann war so Schweigen im Raum. Und dann sagte ich einfach so, weil ich dieses Schweigen nicht ertragen konnte, sagte ich so, der Regen? Und dann gucken die sich alle so an. Und die einen sagen, ja, der Regen. Und sie so, nein, also das können wir nicht machen. Also dann kommt ein anderer Hund und der findet das dann total interessant und dann frisst er die Kotze von dem anderen und dann haben wir den auch hier stehen. Also nein.
Ich sehe da ein Konzept.
Genau. Und ja, nee, also die hat dann gesagt, wir legen hier so Tücher hin und dann müssen wir halt gucken und dann müssen wir das halt wegputzen. Also hat sie mir dann irgendwie so einen Sack voll Tücher und so eine saugfähige Unterlage, die man so als, wenn so ein Hund noch nicht stubenrein ist, so eine Pipi-Unterlage, weißt du? Eine Seite Plastik beschichtet, damit es nicht durchgeht und die andere Seite mit so einem saugfähigen Zeltstoff. Und das haben wir dann dem Hund so drunter gelegt und meine Frau hat ihn festgehalten und dann haben wir gewartet. 5 Minuten, 6 Minuten, 6,5 Minuten, Hund immer noch total fröhlich. 7 Minuten, Hund guckt seltsam. 7 Minuten, 5 Sekunden, Hund fängt an zu würgen und kotzt, aber wieder in seinen eigenen Mund, schluckt alles wieder runter und es läuft genau ein Tropfen Schokoladenkotze raus. Aber so ein Tropfen, du siehst, es ist tiefbraun, aber es ist alles andere ist wieder weg und du denkst dir so, okay, shit. Es hat funktioniert, aber irgendwie hat es halt nicht funktioniert, weil es ist alles immer noch drin. Und dann habe ich Bescheid gesagt vorne und habe gesagt, so, es tut sich was, ja, es geht los, weil die anderen waren alle rausgegangen in der Zwischenzeit, haben wahrscheinlich die nächsten Tiere behandelt. Kurze Zeit später kam die Tierärztin und meinte so, oh, wo ist es? Ich so, ja, hat leider alles wieder runtergeschluckt. Ah ja, das wird schon. Und geht wieder, so. Und wir halt weiter beobachtet und dann Hund fängt wieder an zu würgen und wirkt und wirkt und ich sag noch zu meiner Frau, halte fest, falls sie es auskotzt, dass du verhinderst, dass sie es wieder auffrisst.
Oh, das ist ja ekelhaft.
Ja, Hunde machen sowas. Und dann, aber, also, dann ging's los, so wirkt, 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 so wirklich so 10 Sekunden lang, wie so ein, ich sag noch in dem Augenblick, meine Frau hat auch gelacht. Ich sag noch so, das kannst du lange versuchen, der springt nicht an. Es klang halt wirklich wie so, wuddel, 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 wie so ein Anlasser von einem Auto, der nicht angeht. Ja? Der Hund so, hacken, 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 so ein komisches Geräusch.
Das ist echt gemein.
Und dann irgendwann, und wirklich, also als hättest du einen 5-Liter Wassereimer ausgekippt. Es war einfach ein riesen Haufen. Dieser Hund hat einfach einen unfassbaren Berg braune Soße ausgekotzt. Es roch 1:1 nach Schokoladenkuchen. Es roch nicht nach Erbrochenem. Erstaunlicherweise, es roch, I hate to say it, es roch fast lecker. Es roch nach Schokoladenkuchen.
Musste deine Frau dich auch festhalten oder wie nee, war das?
Ich konnte mich schon noch zusammenreißen. Also faszinierend, das ist überhaupt keinen erbrochenen Geruch. Auch dieses Gallige, was du hast, wenn du selber kotzt, so. Oder wenn die Kinder kotzen, man hat ja diesen Geruch, der so unangenehm ist. Überhaupt nicht. Es roch einfach nur nach Schokoladenkuchen. Es war richtig weird auf eine Art.
Und deine Geschichten sind ähnlich ekelhaft wie die Entbindungsszene in unserem Film.
Naja, egal. Jedenfalls, also wir mussten dann noch so 30, 40 Minuten dort bleiben, weil die hat natürlich noch mal und noch mal und noch mal und noch mal und noch mal gekotzt, weil das Mittel macht offensichtlich, dass dir wirklich, wirklich, wirklich übel ist. Hattet ihr schon mal Brechmittel? Musstet ihr sowas schon mal nehmen wegen irgendwas?
Nee, ich glaube nicht.
Ich noch nicht.
Nee, ich auch nicht.
Insofern, ich habe da keinerlei eigene Erfahrung, aber offensichtlich funktioniert es sehr gut, weil wie gesagt, 7 Minuten, dann ging's los. Und sehr, sehr nachhaltig. Also am Schluss hat der Hund wirklich nur noch so klare Flüssigkeit gekotzt. Und sie meinte so, nach einer halben Stunde geht es weg. Und die halbe Stunde haben wir halt abgewartet, weil sie dann auch gemeint hat, die kotzt ihnen sonst das Auto voll. Also sie können jetzt hier nicht vorher rausgehen, so das führt zu nichts.
Könnte vielleicht doch noch draußen auf die Wiese brechen und neue Hunde reinbringen.
Ja, so ungefähr. Nee, und dann dachte ich so, oh Gott, das wird wieder unfassbar teuer werden, weil wir haben jetzt quasi fast für eine Dreiviertelstunde so einen Behandlungsraum blockiert. Und ja, okay, wir haben nur ein einziges Medikament verwendet sozusagen, aber wir haben auch die Arbeitskraft dieser Ärztin plus mindestens 3 Sprechstundenhilfen, die sich um diesen Computer gerankt haben und dann auch zum Teil zu zweit oder zu dritt mit in dem Raum waren. Weiß nicht, so aus Anteilnahme oder Neugier oder weil es notwendig war, keine Ahnung, wahrscheinlich ein bisschen mehr von den ersten beiden. Aber sie waren da halt mit drin und ich dachte so, wenn die das alles in Rechnung stellen, so an Arbeitszeit und alles, dann steht da wieder 400 Euro oder sowas. Aber ich wurde positiv überrascht. Also die Durchfallbehandlung morgens hat 125 Euro gekostet und die der Hund muss zum Kotzen gebracht werden, Behandlung ohne Termin, einfach so spontan Show-up und rein in den Dings, war bei 75 oder 78 Euro. Ich weiß nicht, die Zahl nicht mehr genau, so ungefähr, also knapp unter 80. Und da dachte ich so, hey, das ist ja sportbillig. Ja,
200 Euro bezahlt, Hund von beiden Seiten ausgeräumt. Jetzt geht's ihm wieder gut.
Genau. Der Hund war leer an dem Tag, das kannst du mit Fug und Recht behaupten. Ja, und dann
hätte man gleich die Spiegelung machen können, das hätte man nutzen können.
Ja, ich glaube, bei dem Alter noch nie notwendig. Die Ärztin meinte dann auch irgendwann, als sie sich dann so erinnert hat, dass ich ja derselbe Patient bin wie morgen, oder die Hündin derselbe Patient ist wie morgen, meinte sie dann irgendwie, das ist ja jetzt auch mit dem Durchfall alles nicht so gut, meint sie. So, ja. Und dann meinte sie halt auch erstmal, dass der Hund jetzt wahrscheinlich sehr viel trinken will und ich das lassen soll, sie jetzt komplett mit Wasser zuzuschütten. Ich soll ihr ein bisschen was geben, aber so dosiert immer ein bisschen was trinken lassen, aber nicht so viel, wie sie möchte, sondern so langsam quasi, sonst würde die sich so voll saufen, dass sie dann wahrscheinlich wieder das nächste Problem kriegt oder wieder kotzt. Und essen dann erst abends und insofern hat dieser Hund dann echt hart gehungert bis abends, weil, wie du sagst, sie war von beiden Seiten leer. Ja, aber jetzt geht's ihr wieder gut. Wir sind jetzt mittlerweile 3-4 Tage später und Durchfall weg, Hund wieder fit, also wieder gut. Bisschen diätisches Futter jetzt und so dieses Probiotikum für den Darm und das Kotzen. Hat sie gut überstanden. An dem Tag war sie einfach sehr müde. Die wollte danach nur noch schlafen. Was anderes hatte die nicht mehr vor. Und dann möchte ich noch ganz kurz auf eine Frage eingehen, die der Fernando gestellt hat per E-Mail. Fernando hat gefragt, weil ich in dieser Dänemark-Geschichte die Hundeversicherung erwähnt hatte und das hat ihn interessiert, ob ich dazu 2 Sätze sagen könnte. Ja, es gibt Krankenversicherungen für Hunde, die haben verschiedene Leistungsumfänge und verschiedene Ausschlüsse. Da kann man sich, glaube ich, sehr, sehr lange belesen oder irgendeine KI damit beauftragen, die Bedingungen quer zu lesen und einem irgendwelche Zusammenfassung zu schreiben. Ich will jetzt auch gar keine Werbung für eine machen oder nicht, weil ich das gar noch nicht so richtig beurteilen kann. Es gibt bei diesen Versicherungen so Sperrfristen. Ich glaube, so in dem ersten Monat, nachdem du sie abschließt, zahlen sie erstmal gar nichts. Das heißt, die ganzen ersten Behandlungen, die ich mit dem Hund gemacht habe, nachdem ich ihn gekriegt habe, so die ersten Impfungen und die so die ersten Untersuchungen, nachdem du ihn kriegst, wenn du dann mal irgendwie, ich weiß nicht, hat er ja auch mal, glaube ich, Durchfall oder so, die waren alle in der Sperrfrist, die Rechnungen konnte ich nicht einreichen. Jetzt, diese Rechnung ist im Grunde die erste, diese Vergiftung hier ist die erste Rechnung, die ich theoretisch wirklich einreichen kann und diese Durchfallsache. Das habe ich in dem Fall der Einrechnung sogar auch schon getan, aber noch keine Antwort. Insofern, ich kann jetzt noch gar nicht richtig sagen, ob das funktioniert oder nicht. Ich kann nur sagen, dass wir roundabout knapp 100 Euro im Monat dafür bezahlen. In der Hoffnung, dass dieser Hund irgendwann, wenn er mal den Grillspieß gefressen hat oder sonst irgendwas und für 5000 Euro operiert werden muss, dass das dann eben nicht auf unseren Schultern landet. Oder eben, dass man mal eine 400-Euro-Rechnung aus Dänemark einreichen kann, wenn ich sie dann mal in Händen halten würde, sodass ich sie einreichen könnte. Aber das ist ein Problem, was nicht die Versicherung zu verantworten hat. Insofern, ich glaube, es ist sinnvoll. Ich habe mit anderen Hundebesitzern gesprochen, die länger schon Hunde haben, die sagen, mach das, das ist das sonst, das ist einfach planbarer, jeden Monat irgendwie, ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht, 92 Euro, 96 Euro, irgend sowas zu bezahlen und dann irgendwie so ein bisschen Peace of Mind zu haben, dass du sagen kannst, wenn ich zum Arzt gehe und die stellen fest, wir müssen diesen Hund jetzt irgendwas rausschneiden aus, keine Ahnung, Tumor in der Arschbacke, dann und nochmal, da kämen dann irgendwie 1500 Euro auf dich zu und die hast du überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass die als Ausgabe auf dich zukommen, dann hast du eben lieber die letzten 5 Jahre mehr Geld, sag ich mal, in etwas planbareren Rhythmen schon bezahlt. Und dafür sind dann solche Sachen eben nicht so ein, ich kann mir das nicht leisten, dann lassen wir den Hund jetzt halt mit Tumor rumlaufen, sondern, oder ich muss mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, das Geld irgendwo rausschneiden, sondern man hat halt so eine Krankenversicherung, wie man sie als Mensch auch hat, für den Hund, und damit ist die Sache erledigt. Ist, treibt halt die laufenden Kosten für so ein Tier in die Höhe, dessen muss man sich bewusst sein, bevor man sich den holt. Oder halt mit diesen Punches leben, die einem das dann austeilt, wenn der Hund irgendwas Krasses hat. Kann man natürlich auch sparen, wenn der Hund ein gesunder Hund ist und ohne größere Schäden durchs Leben kommt. Berner Sennenhunde sind eher dafür bekannt, dass sie mal preisintensiver werden können, wenn man nicht versichert ist. Von daher haben wir das von Anfang an gewusst.
Die Sache mit den 75 Euro habe ich heute oder gestern beim Abendbrot erzählt. Ich wusste das ja schon. Oder irgendwann habe ich es erzählt, die Tage. Und habe mir gedacht, ja, diesmal war es nicht so teuer. Hat nur 75 Euro gekostet. Und dann meine Kinder: Wie viel Hühner kann man davon kaufen? okay, das relativiert es ein bisschen.
Wie viele Hühner kann man denn davon kaufen?
Na, unsere Hühner kosten in der Regel so um die, ich würde sagen, zwischen 15 und 25 Euro. Okay. Also 3 bis 4.
Ich weiß nicht, ob ich hier erzählt habe, was dieser Hund gekostet hat.
Ich glaube nicht.
Habe ich nicht?
Nee, aber wenn 75 günstig ist und du 400 auch zahlst, dann scheinst du irgendwie pot-committed zu sein.
Möchte jemand schätzen, was ein reinrassiger Berner Sennenhund kostet?
Ich glaube, uns hast du es erzählt. Aber ich hätte es tatsächlich auch geschätzt. Also irgendein niedriger, vierstelliger Betrag. Das war auch das, was ich angenommen hätte, weil ich weiß, dass so Tiere so etwas.
Also ein reinrassiger Berner Sennenhund. Und ich glaube, das gilt für viele reinrassige Hunde, weil wir haben auch im Bereich Labrador, was ja die zweite Wahl gewesen wäre. Wir sind übrigens mittlerweile froh, dass wir keinen Labrador genommen haben. Ich habe jetzt mal gesehen, so wie viel Energie diese Hunde haben. Und die Energie eines Berner Sennenwelpen reicht mir schon. und es sind eigentlich recht phlegmatische Hunde, auch jetzt mit der Hitze und so. Aber natürlich trotzdem im Zweifel truff. Ein reinrassiger Hund in diesem Format kostet 2.500 Euro.
Aha.
Und
wow.
Unser Hund hat einen, ja, ich will es nicht defekt nennen, aber die haben das so tituliert. Also die hat einen Schönheitsfehler, sie hat nämlich eine Knickrute, also ein Defekt im Schwanzbereich, also in der Verlängerung der Wirbelsäule. Ist nicht ganz klar, ob das angeboren ist oder ob das eine Verletzung aus der Welpenzeit ist. Also sie hatte die, als sie die tierärztliche Untersuchung bekommen hat, die der Tierarzt machen muss, bevor wir den Hund übernehmen. Also sie ist nicht passiert, als wir den Hund hatten, sondern irgendwo in der Welpenzeit bei der Züchterin. Und wenn das genetisch sein sollte, was man im Moment eben nicht ausschließen kann, es kann angeboren sein, es kann aber auch durch eine Verletzung passiert sein, also durch einen Biss von einem Bruder- oder Schwesterhund oder durch irgendeinen Unfall oder was auch immer, das ist nicht mehr zu klären, jedenfalls ist da irgendwie die Wirbelsäule verletzt im Schwanzbereich. Für den Hund völlig irrelevant, also man sieht es von außen, da ist das Fell, läuft da auch ein bisschen anders und die Rute hat da nicht so genau denselben Biegungsradius, sag ich mal. Aber wenn es genetisch sein sollte und genau weil das eben nicht zu klären ist, ob das so ist, steht in ihrem Zuchtbuch drin, dass sie für die Zucht nicht zugelassen ist. Also wenn ich jetzt weitere reinrassige nach Rassestandard und Vereinszertifizierung Berner Sennenhunde züchten wollen würde, dürfte ich diese Hündin dafür nicht verwenden.
Das heißt, wenn du nachgewiesen hättest, dass das praktisch Stress hatte als Welpe und da gebissen wurde und dass das halt eine Verletzung war, könntest du wieder, ja?
Genau, aber da ich mich darüber nicht angestrengt habe, wir haben auch bei der Züchterin einen Rabatt bekommen, das heißt, ich habe nicht 2.500 Euro dafür bezahlt, weil sie ja eben sozusagen,
wenn du
böse bist, sagen könntest, kaputt ist, aber
Gott, ist noch schlimmer.
Ja, also mir war es egal, weil wir hatten ohnehin nie vor, mit ihr zu züchten. Wir wollten einen Berner Sennenhund, einen reinrassigen, weil man dann eben all diese...
Wir wollten ein hässliches Tier zum Liebhaben.
Ja, genau. Wir wollten ein kaputtes, hässliches Tier, was einen lustigen Effekt hat. Nein. Wir haben das selber erst erfahren, als relativ spät in der Phase. Da hatten wir sie eigentlich schon ausgesucht. Man hat ihr das auch am Anfang gar nicht angesehen. Ist tatsächlich recht spät erst aufgefallen. Ja, für uns war es auch kein Upturner in dem Sinne, dass wir jetzt sagen, nee, dann nehmen wir sie doch nicht oder so, weil meine Güte, dann hat sie halt da hinten so einen lustigen Knubbel im Schwanz, der wo das Fell ein bisschen anders. Also man sieht ihr das jetzt, wo sie älter wird, deutlich an. Also wenn du ihren Schwanz anguckst, ist sofort offensichtlich. Aber natürlich hat es sonst keinerlei Relevanz für das Leben mit diesem Hund. Und züchten wollten
Schade,
wir ihn nicht.
Schade, dass ich jetzt weiß. Es hätte mich interessiert, ob ich das gesehen hätte, wenn du jetzt gesagt hättest, hier, schau dir mal den Hund an, was fällt dir auf?
Ob das auch gefallen wäre. Also vielleicht nicht so am ersten Mal, weil du vielleicht irgendwie auf andere Sachen guckst. Wenn er auf dich zukommt, guckst du ja nicht die Rute an, sondern dann guckst du halt ins Gesicht oder die Zähne, die dir in den Oberschenkel beißen, weil sie deine Aufmerksamkeit will, was jeden Tag dauert. Das ist interessant
gewesen, wie lange dauert es, bis man es wirklich sieht, wenn man
wenn man es nicht weiß.
Ja.
Da kann es durchaus sein, dass, ja, mein Gott, ist halt schon immer so oder so.
Ich habe heute, haben wir Leute getroffen, die schon lange wissen, dass wir einen Hund haben, aber den noch nie gesehen haben. Die könnte ich ja heute mal noch in WhatsApp schreiben, ist dir an unserem Hund was aufgefallen? Ich wette nicht, dass die es gesehen haben. Also die waren jetzt bei der Sonnenfinsternis eine Stunde oder so, eine Dreiviertelstunde mit uns auf einem Feld und der Hund ist da die ganze Zeit gesprungen und der eine von denen hat sie auch ganz oft gestreichelt und mit ihr gespielt und so. Ich würde wetten, er hat es nicht gesehen.
Ja,
also bin ich recht sicher.
Ich habe noch eine Frage zu Hunden.
Ja.
Und zwar, ich habe ja die Vermutung, dass, was ich so bei TikTok reingespült kriege, dass das zum Teil auch damit zu tun hat, was ihr so da schaut. Also was du da so schaust, Bob, weil der Stefan schaut ja kein TikTok.
Die Theorie kann ich dir gleich nehmen. Ich habe keinen aktiven TikTok-Account und die App auch nicht installiert.
Okay.
Also von daher, no way.
Interesting. Weil mir wird nämlich ein neuer Hunde-Content reingespült seit einiger Zeit, wo ich mich frage, ob der von dir kommt. und zwar solche das ist schon AI, so AI-Videos, wo Skater gezeigt werden, die statt eines Skateboards auf einem Hund Skateboard fahren. Also meist auf einem Dackel. Ich schicke euch gerade mal was in die Gruppe, damit ihr da so ein Beispiel sehen könnt. Das ist sehr, sehr lustig.
Aber so ein Video habe ich vorhin auch auf YouTube geschickt gekriegt.
Auch. Ja, auf YouTube. Also entweder ist der große heiße Scheiß momentan oder keine Ahnung. Keine Ahnung warum. Gibt's auch mit Bulldoggen und so, aber vor allem Dackel sieht man immer, die dann irgendwelche Kickflips machen. Das ist sehr, sehr lustig.
Ist das blöd? Ich hab's gerade angeguckt.
Ja, ist halt blöd, aber auch sehr lustig. Okay, kam nicht von dir?
Nee, gar nicht.
Hatte so die Vermutung.
Hab ich auch zum ersten Mal gesehen jetzt gerade. Also mein Instagram zeigt mir sowas nicht.
Ah, okay.
So ein Käse hier, echt.
Nee, also so viel dazu. Und Fernando, ich kann dir noch nicht so richtig helfen. Wenn die ersten Rechnungen erstattet wurden, dann sage ich nochmal Bescheid. Aber bisher haben wir nur bezahlt, noch nicht zurückbekommen. Mal gucken, ob sich das noch ändert.
Okay. Wir waren ja die Woche unterwegs gemeinsam und waren mal wieder in einem Escape-Raum. Wir haben vorhin vor der Sendung schon überlegt, ob wir jetzt das Thema wieder oder nicht. Aber wir müssen einfach nochmal kurz erzählen, wie toll dieser Escape-Raum hier ist. Raum hier in Frankfurt ist.
Wir können schon mal eine Sache spoilern. Wir sind rausgekommen, sonst wären wir nicht hier. Ja, wir haben es auch gelöst. Wir wurden nicht am Ende so notbefreit oder so. Das war.
Nur er hat ja gesagt, Türen sind offen, also mach doch.
Ja, stimmt.
Und es war wieder grandios. Es war diesmal so, dass wir in zwei Gruppen aufgenommen. Wir waren zu viert dort. In zwei Gruppen aufgeteilt wurden und es gab quasi drei Räume, zwei waren in dem einen, zwei in dem anderen und mussten sich dann im mittleren Raum treffen und in den Räumen gab's, sie haben's den Freund genannt, also
den Holzfreund.
Den Holzfreund.
Es war sehr lustig, wie der Typ am Anfang gesagt hat, also zwei gehen da rein und das Ziel ist es dann, am Ende in der Mitte zu sechs rauszukommen. Und einer von uns, ich weiß nicht mehr wer, Stefan, du oder Christoph, einer von euch hat so zu sechst? Wir sind nur zu viert. Und dann so, nee, war kein Versprecher. Ihr müsst da zu sechst rauskommen. Ihr werdet da zwei Freunde finden, die Holzfreunde. Und die müsst ihr in der Mitte mit rausbringen. Das war irgendwie ganz cool.
Ja.
Das war wieder...
Insgesamt kann man natürlich nichts darüber sagen. Aber es war wieder sehr überraschend und sehr, dass man sich mit der flachen Hand vor den Kopf geschlagen hat. Und hat ah, ist das geil.
Was, genau. Blödsinn. Ja, was man, glaube ich, sagen kann, ist, was er auch am Anfang gesagt hat, ist, die Räume sind mit so Drehtüren verbunden und du musst halt für jede Person, die du in den Mittelraum bringen möchtest, musst du diese Drehtür eben einmal drehen können und das ist aber limitiert. Also die ist nicht so, du schließt sie auf und dann geht sie, sondern können alle durch, sondern du kannst dann immer nur, wenn du
ein Viertel drehen quasi,
gibt's genau, durchschicken. Genau, also du musst es durchschicken quasi jeweils freischalten auf die eine oder andere Art und da musst du halt die Rätsel lösen und es gibt dann halt auch diese Frage am Anfang, wie ist das mit der Kommunikation? Wir sind, da ist ein Raum zwischen uns, wir können ja gar nicht so richtig gut miteinander reden. Das geht schon irgendwie, es gibt da Mittel und Wege. Und das ist cool gemacht, das ist wie immer cool gebaut und die Rätsel sind cool gewesen. Also ich muss auch sagen, wenn wir zurückdenken, erinnert ihr euch noch an diesen anderen Escape Room, in dem wir waren? Jetzt habe ich auch Raum gesagt. Am Hauptbahnhof, den ganz da in der Nähe.
Ja, wo wir vor, weiß nicht, 6 Jahren, vor Corona mal waren zusammen.
Genau. Und der war auch irgendwie cool, aber ich, die hier finde ich...
Warst du dabei?
Ja, ja, wir waren zu dritt.
Ja, ja. Da musst du irgendwie den Mord Corona, von so einem Diamantenhändler oder so aufklären.
Boah, also ich habe noch Erinnerung, wie wir da war ich glaube ich auch zu spät oder so, stand ich auch im Stau oder irgend so Scheiß.
Kann sein.
Meine ich, aber ich kann mich nicht mehr erinnern in dem Raum, wie das da war, was da war.
Es waren so zwei Räume und in dem ersten war so ein Büro und da haben wir irgendwie Unterlagen gefunden und dann haben wir irgendwann die Tür zum Nachbarraum aufgekriegt und da war so eine Gefängniszelle drin irgendwie.
Ja.
Stimmt, und, ja.
Ja.
Das war auch schon cool, aber es war irgendwie auf der Metaebene nicht so stark, fand ich.
Es war halt, der Raum war zwar cool gebaut, aber die Rätsel, so mindestens die ich in Erinnerung habe, waren halt mehr so, lies in diesem Buch, finde hier irgendwie den Code und mach dann irgendwie einen Schlüssel auf oder so. Und eben nicht so wie jetzt zum Beispiel der Wald, den wir das letzte Mal gespielt haben, der so vollkommen psychedelischer
Umgebung einfach ist. Wo du, ja, es ist halt irgendwie so ein komplettes Erlebnis. Auch diesen ersten Raum, den wir, Christoph, mal gemacht haben, das ist irgendwie so ein Gesamterlebnis. Und das finde ich halt so besonders bei denen.
Genau. Also ja, Roomfox ist der Anbieter in Frankfurt in der Moselstraße. Keine gute Gegend. Absolut keine gute Gegend. Gute Gegend, um auszugehen. Gute Gegend, um danach noch Drinks zu trinken. Aber keine gute Gegend, um auf der Straße rumzustehen irgendwo. Insofern
angeprügelt von irgendwelchen Leuten.
Mach mal Frankfurt nicht so schlecht.
Naja, nun, ich meine, wie wir da vor dem Dönerladen standen und die zwei sich da auf der Straße in die Haare gekriegt haben, das war schon auch okay. Ja. Wir haben immer noch nicht rausgefunden, was diese Iran-Kanone da soll, ne, bei diesem Dönermann. Wir hätten den das noch fragen sollen, das war irgendwie spektakulär. Naja. Aber Empfehlung, also wenn jemand mal in Frankfurt oder Rhein-Main ein Escape Room sucht, dann Roomfox in der Moselstraße, wir sind da nach wie vor Fans. Aber die haben wir jetzt durchgegamed, oder? Die bauen jetzt noch einen neuen Raum, wenn sie ihn fertig haben.
Glück, bauen sie noch einen neuen, weil ich
kann ja, und bin sehr... Und Wettbewerbsraum haben sie noch irgendwie, wo du...
Stimmt, gegeneinander da brauchen wir mehr Leute, gell?
Um die, nur 2 gegen 2 oder 3 gegen 3. Ja.
Stimmt.
Das können wir auch nochmal machen.
Ja, das war...
Der Sneakpot gegen Hörer? Finden sich 3 Hörer?
Das ist eine fantastische Idee. 3 gegen 3.
Sehr Escape gute Idee. Room
Quiz.
Battle.
Ja.
Wir machen einfach Treppe meets irgendwas versus...
Ja genau, anderer Podcast wäre auch
Treppe wirklich, meets Spätfilm versus Sneakpot. Oh, da haben wir 3 gegen 3.
Die Spättreppe.
Sowas.
Okay. Challenge hier.
Consider yourself challenged.
Sehr gut. Weiter geht's.
Gut, dann kommen wir jetzt zu einem völlig anderen Thema.
Ja.
Der Stefan hat ja ein neues Fahrrad.
Ja.
Und das muss er jetzt richtig einstellen oder so ähnlich.
Genau, richtig einstellen lassen, weil ich kenne mich da nicht so gut aus, sag ich mal, und mit irgendwelchen
Videos. Und deshalb hast du Geld in Richtung des Problems geworfen.
Genau. Deswegen hatte ich mir aber vorher schon überlegt, dass ich das machen würde, auf jeden Fall. Bin ich zu einem Profi hingegangen hier und habe mich mal fitten lassen. Also sprich, mein Fahrrad ist,
du schreibst es heute in die Liste und ich habe heute ungefähr 10, 20 Bike-Fitting-Videos auf YouTube geguckt, ohne davon zu wissen, dass du da heute drüber sprechen würdest oder dass du das gerade machst. Ja. Jetzt bin ich sehr gespannt. Schieß los.
Ich empfehle dir auf jeden Fall die Videos von hier Pace Ausdauer Podcast.
Links bitte in die Shownotes.
Ja, weil das ist nämlich der Mensch, bei dem ich jetzt heute war. Aha. Der mir aber von der Frau von einem Arbeitskollegen empfohlen wurde, die irgendwie, also keine Ahnung, ich habe sie gefragt, sie hat sich jetzt für Hawaii qualifiziert und da hatte ich, genau, geil, da ist ein bisschen
eine
Kontakt.
Eine Frage vorweg, also ja. Ich hätte ja, gut, ich habe jetzt, also vielleicht Disclosure, ich habe dir dein altes Rennrad abgekauft, das befindet sich seit, weiß nicht, einer Woche oder sowas, roundabout in meinem Besitz. Ich bin noch exakt 0 Meter damit gefahren. Ich war jetzt die Woche erstmal dabei, neue Rennradschuhe zu kaufen. Ich habe heute die Cleats an die Rennradschuhe montiert. Ich wäre theoretisch auch heute Nachmittag noch gefahren, wenn da nicht diese Sonnenfinsternis noch dazwischen gekommen wäre. Und meine größte Angst, wenn ich jetzt ein Bikefitting buchen würde, wäre, dass der Bikefitter dann die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und mir sagt, was ich alles beim Fahrradkauf schon falsch gemacht hätte. Und bei mir wären das jetzt wenige 100 €, die da in den Sand gesetzt wären, wenn das das Ergebnis wäre. Bei dir wären das mehrere 1000 €. Wie groß war deine Angst, dass der dir sagt, ja, der Rahmen ist doch schon falsch, das kann doch nichts werden?
Relativ gering. Als ich mit ihm nämlich telefoniert habe, habe ich gesagt, ja, er hatte gemeint so, ja, was hast du denn für ein Bike gekauft? Ja, hier, Canyon Speedmax. Oh, sehr gut. Canyon kann man gut fitten, das ist überhaupt kein Problem. Das kriegen wir auf dich eingestellt.
Okay, cool. So,
also das ist halt ein Rad, was eben dafür gebaut ist, dass man da wirklich viel dran rumschrauben kann und hier was einstellen und hier was nach vorne und hier was nach hinten und hier zur Seite und das und so weiter und so weiter.
Aber die Rahmengröße ist ja trotzdem die Rahmengröße. Also da warst du dir recht sicher, als du die bestellt hast, dass die korrekte Größe ist.
Ja, okay. Genau. Also da gibt's irgendwie von Canyon irgendwie die also Körpergröße und Schrittlänge. Nee, ja doch.
Ja doch, in Seamlength.
Ja, also, genau.
So. Ja, Schrittlänge.
Ja, nee, Schrittlänge ist es nicht, aber ja, genau. Und
Innenbeinlänge.
Innenbeinlänge, so. Genau. Und davon abhängig bestellst du dann den Rahmen und ich war halt bei beiden genau Mitte M und dann habe ich natürlich einen M Rahmen bestellt und dann passte das.
Ja, schlimm ist immer, wenn dann in dem einen Maß die eine Größe und in dem anderen Maß die andere Größe bist, dann weißt du nicht, was du tun sollst.
Ja, genau. Wir haben dann, also die haben, glaube ich, auch so Chats und Telefonanrufe und deshalb musst du halt mit denen reden.
Clara, unserer KI oder so.
Nee, dann schon mit richtigen Menschen, genau. Ja, oder man macht halt ein Fitting vorher. Also gerade wenn man so richtig Geld ausgibt und da so ein bisschen unsicher ist, dann gehst du halt erstmal zum Beratungsgespräch quasi so hier. Ich will ein Rad kaufen, was miss mal und sag mir mal, was da ist. Ja, jedenfalls, ich bin da mit meinem Rad aufgekreuzt und dann, ja, ich messe es jetzt erstmal so, wie es ist und dann spannen wir es ein. Dann hast du ihn auf die Rolle gespannt und hat habe ich mich mal draufgesetzt, bin da, oder erstmal hat er meine Schuhe angeguckt und die so, ja, wieso hast du die Cleats, also diese Teile, die sich mit den Pedalen verbinden, wieso hast du die so ein bisschen schief drauf gemacht? Sind die schief? Ja, so ein bisschen. Und hat es mir gezeigt und die sind halt parallel nach rechts verschoben. Also beide Fersen nach rechts hinten quasi. Wenn du die Cleats feste irgendwo reinmachst, sieht es so aus, als seien die parallel irgendwie nach um 10 Grad nach rechts verschoben, was natürlich so, also der linke Fuß guckt nach außen
und die andere nach innen.
Und guckt nach innen und so, oh. Ja. Ja, die okay. Seite, die Seite, das könnte Kniescherzen machen. Ja, das links, das macht auch manchmal Kniescherzen. Ja, das ist so. Ja, und dann saß ich drauf, ein bisschen gefahren und oh, aha. Ja, wir haben ein bisschen was zu tun heute. Okay.
Das ist lustig, weil ich heute eben ein Video How to Fit Cleats geguckt habe. Und da ist halt einer der Punkte irgendwie, setz dich auf den Tisch und lass deine Beine runterhängen. Und so wie sie hängen, schau sie mal an, ob die Zehen nach, also die Zehen nach außen zeigen oder die Zehen nach innen zeigen oder ob du halt gerade hängende Füße hast. Und dann eben so, das könntest du als Anhaltspunkt nehmen, ob du natürlicherweise die Füße eher so nach innen oder nach außen zeigen haben möchtest. Mhm. Und die Beispielfrau, die das Video gemacht hat, hatte halt einen Fuß, der anders ist als der andere. Also der eine guckte so mehr oder minder nach geradeaus und der andere guckte so ein kleines Stück nach außen. Und so hat sie dann halt auch ihre Cleats eingestellt. Und sie sagt halt in dem Video auch, das ist nicht zwingend die richtige Position, aber es ist ein guter Startpunkt. Da kannst du mal anfangen und von dort aus dann gucken, wie fühlt sich das an und dann weitermachen. Und genau deshalb saß ich heute auch auf einem Tisch und habe so an meinen Füßen runtergeguckt. Es ist so lustig, dass du das heute auf dem Dings, wo ich heute angefangen habe, Glieds festzuschrauben. Mit Kleber, wo du dann irgendwie diese Knöchelchen von deinen Füßen durch die Schuhe ertastest und dann so außen Sachen draufklebst und unten Linien drauf malst und dann guckst, wie du dann, wo du die Dinger hinschraubst. Sehr lustig.
Ja, das hat als erstes mal gemacht, so ja, ich stell dir erstmal, dass die gerade sind und dass die so ein bisschen, ich glaube, er hat sie ganz nach hinten gestellt, weil so ein paar Sachen für Triathlon spezifisch dann halt besser oder leichter gehen. Ja, und dann hat er angefangen, den Sattel, am Ende sind wir, glaube ich, über 3 Zentimeter runtergegangen. Also schon, ihr hattet ja auch beide gesagt, dass es ganz schön hoch ist. Und vorne hat er die Aerobars so angewinkelt wie der Christoph. Du hast das ja auch so, dass die so ein bisschen nach oben gucken, ja?
Ja.
Und hat dann noch alle möglichen Sachen eingestellt und hier noch was gemacht und da. Vor allen Dingen, dann sitzt du auf deinem Fahrrad, dann kommt er von der Seite an und klebt dir erstmal so Punkte auf Ellbogen, Hand, Hüfte, Knie, Schuh, irgendwie an 2 Punkten und ach, Knöchel
für
noch.
Für den Computer, gell, damit er die und sieht, ne?
Guckt der Computer dich von der Seite an und macht halt so Motion Capturing drauf quasi. Und dann fährst du und kannst halt am Fernseher sehen, wie sich diese Punkte, die da mit Linien verbunden sind, zueinander verhalten. Dann kannst du sagen, ja, guck, hier halte ich an, das ist der Punkt, wo du dein Bein voll gestreckt hast. Das sind jetzt so und so viel Grad. Ja, das ist ein bisschen ambitioniert, da machen wir ein bisschen weniger. Und dann gucken wir mal an der Stelle, siehst du da, wie deine Hüfte zur Seite wegkippt und dann kippt sie wieder in die andere Richtung weg. Der Sattel ist vielleicht ein bisschen zu hoch eingestellt, also so Sachen und ja, wir haben
da. Wie viel Angst hattest du davor, dass du neue Pedale kaufen musst? So Kurbellänge ist ja auch eine der Möglichkeiten und da kann auch ein Canyon nichts verstellen, oder?
Nee, verstellen kannst du da nichts, aber nee, also ich kann ja immer Nein sagen.
Ja klar, also aber wenn du dir ja halt sagst, so, das ist zu hart, zu lang, was du da hast, so dann denkst du so, okay, mit den Powermeter-Dingern, dann sind es jetzt halt wieder 300 Euro.
Ja, aber ich fahre jetzt erstmal damit. Also er hat gesagt, Pedale eventuell, dass die ein bisschen weiter rausgehen, weil irgendwie mein Stand ein bisschen
so. Weil dein Arsch zu breit ist, wollte er.
Ja.
Ja, okay.
Ja, so ist es wahrscheinlich.
Hüfte, Entschuldigung. Hüfte.
Ja. Ja, also ist halt wirklich so 3 Stunden mal intensiv sich das angucken. 3 Stunden ging es, ja, von 9 bis 12.
Das ist krass.
Das ist echt cool. Krass. Aber das, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir am Schluss irgendwie es gedehnt hätten oder abgebrochen hätten oder so, sondern es war so die Zeit, die es halt brauchte. Dann schraubt er hier wieder ein bisschen, dann macht er da, dann zieht er so ein Dings über den Sattel und zeigt dir dann, wie die Druckpunkte sind und du sitzt immer noch ein bisschen weit vorne, wir müssen das noch ein bisschen schieben und das und hier und dann machen wir nochmal das und auch wo die diese Pads von den Aerobars sind. Also ich dachte immer, weil bei dem alten Fahrrad war es halt so, dass die Pads kurz vorm Ellenbogen am Unterarm sind. Und er sagt, nee, du möchtest sie eigentlich, dass du mit dem Ellbogen auf die Pads kommst, wenn es geht. Weil du nämlich da drauf irgendwie dann gechillt liegst und dann kannst du damit auch, dann steuerst du dein Fahrrad quasi über die Ellbogen. Kam mir auch alles ein bisschen gruselig vor, aber der macht das schon ein paar Jahre und der ist auch recht erfolgreich schon selber Triathlon gefahren. Ich könnte mir vorstellen, dass er da durchaus recht hat und vielleicht mehr weiß. Deswegen, ich fand's super spannend, da einfach zu hören und ja, irgendwie ein paar. Ich bin ganz überraschend am Schultergurt ein bisschen fest, also Schulterbereich und so. Hat mir, glaube ich, noch nie jemand gesagt, außer jeder Tanzsporttrainer. Es wiederholt sich, es kommt alles wieder. Du musst noch ein bisschen locker bleiben und hier, dann kannst du noch tiefer runter und die Hüfte so nach vorne drehen. Und das war super spannend, sich da mal so richtig reinzuknien und darüber zu reden und mit jemand, der sich halt richtig auskennt und auch entsprechendes Feedback zu kriegen. Und ja, da kannst du ein bisschen Dehnübungen machen und ja, so. Ja, schon cool. Schon spannend. Und ist halt jetzt, also ich bin dann mit dem Fahrrad noch ein Stückchen zurück zum Auto gefahren und es kam mir unglaublich klein vor. Also ich saß ja die ganze Zeit auf der Rolle da irgendwie, das war, aber da kam es mir nicht so anders vor. Aber als ich dann gefahren bin, kam mir halt der Sattel sau niedrig vor und zwar alles irgendwie, weil es halt jetzt anders eingestellt ist. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch noch zwei, drei Touren fahren, um mich erstmal wieder an diesen neuen Zustand zu gewöhnen und zu gucken, was ich daraus mache. Er hat auch gemeint, kann schon sein, dass da jetzt in den nächsten Wochen nochmal was zwickt oder so, dann soll ich ihm nochmal schreiben und dann könnte man da auch nochmal drüber reden und gucken, ob man da dann doch nochmal was macht und hin und her stellt. Ja, da hat er mir noch so neue Pads mal dran montiert, so hier, das wäre so, was ich gern fahre, was eigentlich ganz cool ist, die dann seitlich noch mehr stützen, dass du wirklich so gar nicht so hin und her rutschen kannst, weil die halt mehr hochgehen neben deinem Arm.
Pads wo?
Die wo deine Arme drauf liegen. Oder so, Ellbogen.
Die Aerobar-Pads.
Aerobar-Pads, okay. Genau. Und ja, das ist auch, hat er mir drauf gemacht, aber ich hatte vorher Angst, so, oh, das kostet mich jetzt gleich wieder 130 € oder was die Dinger kosten, aber habe mich nicht so hart überzeugt, dass ich sie sofort haben wollte und fahre ich jetzt erstmal mit den alten oder mit denen, die Canyon drauf gemacht hat.
Was hat denn jetzt eigentlich das Fitting gekostet?
400.
Oh, wow, das ist teuer.
Naja,
ja, gut, Stunden, gell?
Du hast einen Profi, der sich 3 Stunden individuell um dich kümmert.
Nee, ist schon klar. Ich habe nur heute tatsächlich auch recherchiert, was Bike-Fittings kosten und was es in Frankfurt für Angebote gibt und habe halt so 3 oder 4 Anbieter, die Homepages offen gehabt und hatte da Preise zwischen 2,49 und 3,69. Deshalb empfand ich jetzt deine 400 eben als teuer, deshalb die Reaktion.
Ja, also 3,99. Ich habe halt quasi die Version mit Triathlon-Fahrrad und...
Ja, Triathlon so. Ist immer teurer in den Preislisten.
Ja,
habe ich gesehen, ja. Genau. Ja, weil da das Aero-Thema noch mit reinkommt. Ne? Genau. Diese Aero-Sitzhaltung ist halt nochmal ein zweites Thema, was auch noch beackert werden muss. Bei einem normalen Rennrad hast du nur die eine Sitzposition.
Ja, da Sitzposition, Griffe eventuell, wenn die Arme taub werden oder so, dass du da ein bisschen was machst. Aber du hast halt nicht dieses ganze Aerodynamische, also auch den Winkel vorne von den Aerobars ein bisschen hoch machen, um da die Lücke zu schließen sozusagen, der Wind, der da vorne reinbläst und so. Ja. Du musst halt vorne locker lassen. Da sehe ich immer den Christoph hier mir entgegenkommt, so die Hände so ganz entspannt und ich pack da immer voll rein. Ja. Soll ich mir ein Beispiel an dir nehmen? Kann ich vom Fahrradfahren was bei dir lernen? Sehr gut.
Wer hätte das gedacht?
Ah, du hast mich auf jeden Fall mit diesem Rennrad in so einen Nerd-Snipe, nennt man das, glaube ich. Hast du mich?
Wie in jedem Thema.
Ja. Ganz schlimm.
Das ist noch nie passiert.
Nee, ich habe recherchiert über Fahrradschläuche, über Fahrradmäntel, über Schaltungsreinigung, über Bikefitting, über ich weiß nicht was ich alles recherchiert habe.
Ich habe am Wochenende meine Kette gewachst.
Ja, don't get me started. Ich komme demnächst vorbei und wachse meine Kette bei dir.
Komm vorbei, ja.
Ich bin noch keinen Meter gefahren, habe ich das schon erwähnt?
Ja, nur recherchieren bringt nichts. Trainieren hilft auch, habe ich gehört.
Ja, das ist schon klar, aber man will sich ja nicht den Körper kaputt machen. Man muss ja erstmal.
Denk einfach daran, durch wen wir dieses Jahr gedemütigt wurden und auf was für einem Fahrrad mit Licht er gefahren
ist. Mit Licht, ja. Ja. Ja, also für all diejenigen, die gerne sportlich fahren oder Schwierigkeiten haben beim Fahrradfahren, dass irgendwas taub wird, dass irgendwas schwer geht, dass irgendwas sich nicht gut anfühlt. Es gibt dies auch in günstigeren Varianten. Hat er auch zu mir gemeint, so, naja, man muss nicht immer gleich hier rechts unten klicken. Aber wenn man so Schwierigkeiten hat beim Fahrradfahren, dann kann es durchaus mal helfen, jemand, der sich damit auskennt, draufschauen zu lassen. Und das kann durchaus helfen.
Ich sehe ja immer diese Leute, die diese mit diesen Downhill-Fahrrädern, die haben da so Mountainbikes mit so massiven Federwegen und dann die Sattel quasi ganz nach unten gestellt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich sinnvoll, wenn du so im Stehen irgendwie Downhill fährst und brauchst die Bewegungsfreiheit für deinen Oberkörper und deinen Arsch, dass dir dann nicht der Sattel irgendwo im Weg rumspringt und dir irgendwie in die Klöten haut. Aber die Leute benutzen das Ding ja dann nicht zum Downhill fahren oder zumindest nicht die ganze Zeit, sondern fahren damit so durch die Innenstadt und sitzen dann auf dem Sattel, der halt einfach so in Kinderfahrradhöhe ist und treten dann. Und du guckst dir diesen Kniewinkel an und ich sitze im Auto und fahre so vorbei und der kommt mir entgegen und ich sehe diesen Kniewinkel und möchte halt quasi das Fenster runter machen und schreien, was tust du denn da an? Hör damit auf, das ist nicht gut für deine Knie. aber ja, und das ist so der Basispunkt, so von dem so die Leute da draußen, TM, wie die so ihre Fahrräder eingestellt haben und damit so rumfahren, wo man sich fragt, sag mal, braucht ihr diesen Körper noch oder ist euch das egal? Ja, da wäre viel Bikefitting notwendig.
Ja, gut, das ist ja noch was anderes.
Es fängt ja halt so bei sowas Einfachem an, wie die richtige Sattelhöhe für viele Personen ist halt, so wie ich das zumindest draußen beobachte, höher, als die meisten ihren Sattel eingestellt haben. Also oft sind sie einfach zu niedrig und die Menschen haben sehr ungesunde Kniewinkel an dem oberen Punkt, weil sie halt bevorzugen, dass sie unten so zwei solide Füße komplett auf den Boden stellen können. So nicht nur die Zehenspitze, sondern so bis zur Ferse runter.
Ja.
Und dann ist halt oben halt übelst der Kniewinkel. Da fängt es ja bei den meisten Leuten schon an. Also das ist, ja, keine Ahnung. Es ist halt auch Wissen, das nicht vermittelt wird im Fahrradkurs in der Grundschule. Wie der richtige...
Nö. Ja. Gut, also Bikefitting kann ich empfehlen. Macht auch Spaß.
Ja, hat mich jetzt diese Episode, diese Kapitelmarke hat mich jetzt wieder 300 Euro gekostet, aber ich bin trotzdem froh, dass du das erzählt hast.
Mach erst mal ein Jahr auf dem... auf dem Rad. Also, das so. Und ein bisschen Schrauben, ein bisschen vor, zurück. Das geht schon, erstmal probieren.
Ja.
Einer von euch möchte nochmal über den neuen Podcast von Daniel und Christian sprechen.
That would be me. Episode Memory. Du hast ihn vorletzte Woche? Letzte Woche? Ich weiß nicht genau. Ja. Vorletzte, glaube ich, als ich dabei war, hast du den empfohlen, weil du da ja irgendwie der Station Announcer bist.
Ja.
Genau, also Episode Memory, der neue Podcast von Daniel und Christiane hier von Spätfilm und Treppen Fame. Über Akte X. Und als du das empfohlen hast, habe ich noch so gedacht, boah, abonniere ich mal, höre ich mal rein. Akte X hat man ja gesehen, so, ne? Aber dann ist mir auch so, ich weiß nicht, wie ist eure Hintergrundgeschichte mit Akte X? Habt ihr das?
Ich habe keine einzige Folge gesehen.
Ernsthaft?
Ja.
Crazy.
Also vielleicht habe ich mal 10 Minuten gesehen davon.
Aber warum?
Vielleicht lief das nicht auf den Dingen, die ich... Ich habe keine Ahnung.
In Pro7, glaube ich.
Ja, würde ich auch aus dem Kopf oder aus dem Bauch eher gesagt, würde ich auch
Pro7 sagen. Wann lief das denn? In welcher Zeit?
Also genau.
In welchen Jahren?
Ist egal, es lief zu der Zeit, wo ich das auch noch nicht zu Hause gucken konnte. Also vermute ich, dass du das auch noch nicht zu Hause, weil wir dann doch irgendwie da immer die Parallelgeschichte haben.
Weil es amerikanischer Scheißdreck war.
Aber bei mir war das so, dass ein Freund von mir das immer aufgenommen hat und mir mitgebracht hat. Und dann habe ich das geguckt.
Ah, okay.
Ja, nee, also und später konnte ich es dann noch selber gucken.
Ab 93 lief das. Und dann halt folgende, weil es hat irgendwie, ich weiß nicht, 11 Staffeln oder sowas.
Keine Ahnung.
Also jedenfalls viele.
Aber wann lief das am Tag? Das ist die Frage.
Ach so, ja, das kann ich dir nicht beantworten.
Zu welcher Uhrzeit?
Ich würde sagen abends, 20:15 oder sowas.
Und abends konnte ich halt nicht Fernsehen. Ich habe halt nachmittags dann MacGyver und TNG geschaut.
Ja.
Und Baywatch. Und
Airwolf.
Nee, das nicht.
Was?
Immer die drei?
Ist kein Airwolf geguckt?
Nee.
TJ Hooker?
MacGyver, Kult TNG und Baywatch. Das waren die drei Sachen, die ich geschaut habe. Nee, Colt für alle Fälle war vorher. Colt für alle Fälle war, es war in den 80ern noch. Und das hätte ich immer gern geschaut, aber das durfte ich nicht, weil das war ja amerikanischer Scheißdreck.
Ja, aber in den 80ern zum Beispiel habe ich kein Colt für alle Fälle geguckt, weil ich war in DDR-Kind.
Ich habe bei Freunden geschaut. Das kann sein, aber das ist in einem Programm lief, was wir nicht ordentlich gekriegt haben. Ich glaube, RTL 2 haben wir nicht gekriegt.
Batman. Serien, gezeichnete Batman-Serien.
Nee, nee. Oh Gott, nee.
Roadrunner, Coyote.
Aber abends durfte ich natürlich nicht fernsehen. Also das,
ja, klar.
Das Einzige, was wir da noch geschaut haben, war 90210.
Oh, das war viel später.
Und das haben wir Sonntag früh, morgens ich glaube um 6 oder so geschaut.
Ja.
Weil wir das auch abends nicht schauen durften.
Samstag und Sonntag aufstehen und morgens Serien bingen, während die Eltern noch schlafen. Das haben wir auch gemacht.
Richtig. Morgens um 6, 90, 210 schon. Fantastisch.
Und dann eine komische Comic-Serie, also so Zeichentrickserie an der anderen, irgendwie Chipmunks und was weiß ich nicht, alles reingesuchtet, was da kam. Ja.
Ja, aber irgendwie Akte X ist da, lief da wahrscheinlich auf irgendeinem Slot, den ich nicht schauen konnte. Also das ist völlig an mir vorbeigegangen.
Gut, also jedenfalls, also ich habe das aufgesaugt in der damaligen Zeit, aber halt so typisch, wie man so Fernsehserien damals aufgesaugt hat. Da hat man mal die Folge verpasst, dann war man 3 Wochen im Urlaub, dann waren Sommerferien, dann war dies, dann war das, dann war Ananas und jedenfalls, man hat hier und da eine Folge gesehen, aber ich habe halt überhaupt nicht diesen großen, übergreifenden Plot, wie dann irgendwie, dass die Aliens die Welt besiedelt haben und was das Black Oil eigentlich ist und all diese ganzen Dinge. Ich habe da immer mal hier und da irgendwie so Teile aufgenommen und dann gab es auch mal Filme davon und insofern, ich habe kulturelle Exposition zu X-Files, aber ich kann nicht behaupten, dass ich die Serie wirklich, so wie man heute sagen würde, ich habe die Serie gesehen, also sprich in der richtigen Reihenfolge komplett und ich habe den overarching Plot verstanden. Das kann ich nicht behaupten von X-Files, sondern ich habe da so dieses typische 90er Jahre, hier mal eine Episode, da mal eine Episode und das Monster of the Week wurde gefangen, hurra. Aber irgendwie gibt's da so eine Geschichte und da ist dieser Krebskandidat und da ist irgendwie irgendwas mit Mulders Schwester und ja, und so nach und nach wird Scully dann irgendwann auch Believer oder nicht. Ich habe das so ein bisschen aufgesaugt, aber nicht so richtig. Und dann habe ich halt gedacht, als du es letzte Woche oder vorletzte Woche empfohlen hast, ich abonniere das mal und dann höre ich mir das mal an, was sie da machen. Und dann habe ich mir die erste Folge angehört, dann habe ich halt gemerkt, so okay, das ist so nicht minutenweise jetzt, das nicht, aber es ist so eine Folge des Podcasts, geht um eine Episode der Serie. Und insofern haben die sich jetzt die beiden 11 Staffeln plus 2 Filme vor die Brust gebunden.
218.
Ja, also bam. Und dann habe ich gedacht, so, also entweder deabonnierst du jetzt den Podcast, aber du könntest einfach auch mal diese erste Folge mal gucken. Weil ich bin mir nicht sicher, ob ich die erste Folge X-Files garantiert nicht gesehen, weil bis das dann auf dem Schulhof mal irgendeiner empfohlen hat oder so, war ja die erste Episode sicherlich längst rum und damals konnte man ja nicht zurückgehen. Man konnte ja nicht irgendwie die erste Folge noch gucken, nachdem irgendwie bei der 17. Folge einer gesagt hat, hast du schon mal Akte X gesehen? Insofern war ich mir relativ sicher, dass ich die nicht gesehen hatte und tatsächlich, so war das auch, ich hatte die nicht gesehen und dann habe ich die nachgeholt und dann habe ich die zweite Folge des Podcasts gehört, dann habe ich die zweite Folge der Serie nachgeholt und ich glaube, ich bin jetzt hooked. Bei der dritten Folge habe ich es jetzt andersrum gemacht, habe ich zuerst die Akte X Folge gesehen und dann den Podcast gehört, damit ich dann eben so mit drüber nachdenken kann, mit dem Wissen, was in der Folge passiert ist, was die beiden da so reden. Und insofern, ich fürchte, ich bin in einem Akte X Rewatch committed durch diesen Podcast.
Sehr gut.
Insofern, Grüße gehen raus, ihr habt mich, ich bin dabei.
Wo kann man Akte X gucken?
Auf Disney, glaube ich auch. Bin ich jetzt nicht 100%, doch, ich glaube ziemlich sicher doch Disney, ja.
Und Disney kann man das noch schauen? Also ist das
Ja, absolut. Das geht. Also es ist natürlich sehr 90er, ja. Also die Anzüge sehen 90er aus und in einer der ersten Episoden sagt Daniel auch irgendwie, dass Christianes Motivation für diese Podcast auch gewesen wäre, dass sie Scullys, also Gillian Andersons Klamotten judgen möchte. Das ist bisher noch nicht so wahnsinnig viel passiert und ich habe halt nur, nachdem ich das gehört habe, so ein bisschen generell auf den Klamottenstyle der Serie geguckt und ja, das ist alles sehr 90er, die Anzüge sind weit geschnitten der Herren und mit Damenmode kenne ich mich nicht so viel aus, aber auch Scully trägt oft so Hosenanzüge. Und natürlich sieht es alles aus wie Fernsehserie der 90er. Also es werden so viele so amerikanische Sedans, so dieser typische FBI-Wagen. Ich weiß auch nicht, wie der heißt. So ein, weiß nicht, so ein Buick oder sowas stelle ich mir vor. Ist das bestimmt? Oder so Oldsmobile. Wird durch die Gegend gefahren und aber so von den, also diese Verschwörungsthemen sind natürlich ein bisschen problematisch, weil vieles von dem ist, was da theoretisch... Gleiches
Thema wie das, was wir vorhin hatten.
Wie meinst du? Habe ich das vergessen?
Na, auch wieder so Weltjudentum-Verschwörung?
Ja, nee, das nicht, aber halt so auch nicht flache Erde oder so, aber das generelle Thema, dass die Regierung Sachen geheim hält. Ja, Roswell ist natürlich ein Riesenthema mit den Aliens.
Es gibt dann Dinge, die damals absurd waren und die heute aber wirklich Leute glauben.
Genau, genau. So diese Sache, so dieses, der Deep State, da gibt's so Shadow Actors, die irgendwie die Wahrheit nicht rauskommen lassen wollen und die Geheimdienste und das Pentagon und das CIA und ich weiß nicht was alles, die verschwören sich alle und so. Und damals war das halt, Christiane sagt das in einer der Folgen relativ am Anfang, ich glaube in der zweiten oder in der ersten, dass man das auch zeitlich einordnen muss. Und da bin ich völlig bei ihr. Damals war das so, da lief Erich von Däniken im Fernsehen. Und das, ich weiß nicht mehr genau, wie sie es formuliert hat, so das war lustiges, so ein bisschen spooky, scary Unterhaltung.
Es war aber klar, dass es Quatsch ist.
Und es war
innocent, jedem klar, ja, dass es Quatsch
genau,
ist.
Genau, es war ja. Klar, dass es Quatsch ist. Und heutzutage laufen halt wahnsinnig viele Weirdos rum oder so. Der Dorftrottel, der damals alleine war, hat halt so seine In-Group gefunden. Und jetzt sind die leider wahnsinnig viele und wahnsinnig laut und erzählen uns, dass die Erde flach ist und dass diese Sonnenfinsternis, die wir heute beobachtet haben, natürlich nur deshalb von den Wissenschaftlern vorhergesagt werden konnte, weil das natürlich die da oben angesagt haben, dass da jetzt eine Scheibe davor geschoben wird und die oder die LEDs ausmachen. Ja, also das ist ja klar, dass das so ist. Das, also logisch, weil weiß man, wer weiß das wieder? Wieder niemand. Muss man wissen. So. Ne? Also das war auch damals, ja als Stoll noch aktiv war, war das halt lustig. Das war irgendwie der Weirdo von der Ecke da hinten und es war irgendwie, hatte noch so eine Innocence und die hat es heute verloren. Und die Frage ist, muss man das jetzt den X-Files vorwerfen? Ja, eigentlich nicht, weil die sind halt aus einer anderen Zeit. Man muss dann halt irgendwie die passende Brille dazu aufsetzen und das hat natürlich heutzutage ein Beigeschmäckle. Dafür können die Writer von damals aber nichts und insofern finde ich, kann man das schon noch schauen.
Okay.
Aber es sieht alles sehr nach 90er TV-Unterhaltung aus. Also es ist, die Budgets sind heute schon größer und die Möglichkeiten auch mehr, als man damals hatte. Also so Special Effects, wenn da irgendwie so ein Alien-UFO kommt oder sowas, irgendwie schon in Folge 2 fliegt schon das erste UFO durchs Bild. Also die fackeln da nicht lang mit der Frage, ob der sich das alles nur einbildet oder so. Das ist halt relativ schnell, sind da UFOs am Start. Dann sieht es nicht so aus, wie das heute aussehen würde. Also heute sieht jede Netflix-Produktion aus der dritten Reihe imposanter aus, aber gut, das ist halt auch, weiß nicht, 40 Jahre alt. Muss man dann halt auch mit rein faktorieren. Aber ja, also ich wollte einfach nur nochmal diesen Podcast pluggen und vielleicht Leute motivieren mit den Hörern dieses Podcasts und eben dann auch mit mir, weil ich gehöre jetzt zu dieser Crowd, auf die Journey zu gehen und einfach nochmal X-Files Rewatch zu machen, den ich noch nie gemacht hatte, wo ich schon immer mal so ein bisschen drüber nachgedacht hatte, aber 11 Staffeln haben mich halt auch hart abgeschreckt. Ich mochte diese Serie damals und fand es aber immer nur irgendwie so, boah, was ein Zeitcommitment, aber jetzt gibt's diesen Podcast und jetzt bin ich irgendwie einfach reingelaugt worden. Was soll ich sagen?
Ja?
Ja.
Sehr gut, wenn die Podcast-Imperatorin was anfängt.
Immer der Stefans Stimme, die vorne und hinten, die das ansagt, das ist irgendwie sehr lustig. Das zu hören. Ja. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Also du bist auch so ein Verschwörungstheoretiker. Du
total. Sagst das nicht. Ich sag's immer. Ja. Flüstern.
Ja, genau. Wie viele Takes habt ihr gebraucht oder hattet ihr nur den Text geschickt?
Ich habe nur einen Text gekriegt und habe das aufgenommen. Ich glaube.
Und das ist so Take One? So?
Ich glaube 6 Versionen gemacht und die geschickt und dann
okay,
cool. Hatte da oder 5, ich weiß nicht mehr. Hatte Daniel sich da was ausgesucht.
Okay.
Ja. Sehr gut. Der Christoph, der fährt nämlich nächste Woche in den Urlaub. Hast du ja schon erzählt. Mhm. Und du hast uns versprochen, dass du nochmal einen Zwischenstand geben würdest.
Oha.
Christoph speckt. Ach.
Wie sieht's aus?
Ist gut als Jingle. Ja, sieht gut aus. Also läuft sehr gut. Ich bin rank und schlank. Nee, das nicht ganz. Also ich habe nicht
Dürre
ganz
möchte das ich fast sagen.
Dürre. Ich habe nicht das erreicht, was die App mir prophezeit hatte, dass ich erreichen würde. Weil ich hatte ja gesagt, ich möchte bis Anfang des Urlaubs, ich glaube, bei 75 Kilo sein. Von gestartet irgendwo bei, ich glaube, 84, 85, irgendwie sowas. 84, glaube ich. Wow. Das habe ich nicht geschafft. Vor allem habe ich mehr Defizit angesammelt, als mir die App eigentlich berechnet hatte, weil die hat ja so berechnet, dass ich pro Tag so ein Energiedefizit von ungefähr 300, irgendwie 320 Kilokalorien haben soll. Und ich habe deutlich mehr gehabt. Aber es funktioniert schon. Also ich habe das mal in einer Tabelle, wir machen ja Tabellen über jeden Unsinn und natürlich auch über sowas, habe ich das, trage ich das immer ein, was ich in der Woche für ein Kaloriendefizit hatte. Und so habe ich angesammelt 22.500 Kilokalorien, die ich jetzt in 8 Wochen praktisch eingespart habe. Und das sind, man sagt normalerweise so 7.000 Kilokalorien sind 1 Kilo. Das heißt, es sind schon gut 3 Kilo. Und auf der Waage sind es ein bisschen mehr. Aber das ist eben immer dieses Trügerische, weil man am Anfang eben Wasser und sowas los wird. Also ich wiege jetzt so relativ genau 78. Das heißt, auf der Waage sind es eigentlich schon 6 Kilo. Aber ja, in Wirklichkeit sind es gut 3, vielleicht 3,5.
Ist doch schon mal ein Erfolg.
Total, funktioniert gut. Also ich esse immer noch viel Magerquark und viel Proteinzeug und dieses Tracking ist schon der Kern oder der Weg zum Erfolg. Also du musst halt jeden Scheiß tracken, ja. Wenn du irgendwie, wenn auf der Ablageplatte, also auf der Arbeitsplatte irgendwie eine Rosine liegt und die esse ich halt, dann tracke ich die. Ja,
es ist
nicht so, dass
ich
sage, ja, es ist nicht so, dass ich sage, ja, das macht nichts aus, sondern wenn ich da 3 Körner, keine Ahnung, irgendwas, dann tracke ich die. Ich habe 3 Kürbiskerne gegessen. Ja, das mag übertrieben sein und da kommt dann auch nichts raus, gell? Aber da ist dann in diesen einen ist natürlich wenig drin, aber es summiert sich einfach. Das ist so.
Ja, 10 Mal am Tag eine Rosine essen oder.
Richtig, genau. Ja. Es wird einem einfach bewusst, dass sowas, so zwischendrin so ein bisschen was snacken, das sind halt dann ganz schnell immer 100, 150 Kilokalorien und das summiert sich halt über den Tag. Und wenn du das dann eben lässt, weil dir es bewusst ist, dass du es nicht machst, dass du es nicht machen solltest, dann, oder auch trinken, ja. Also was du mit Getränken, wenn du irgendwie so ein Glas Apfelsaftschorle oder sowas trinkst, das summiert sich einfach wahnsinnig. Milch in Kaffee genauso. Läuft. Und dann halt Bewegung. Ne? Ich habe heute Morgen 3 Stunden harte Gartenarbeit geleistet. Ich glaube, ich habe heute so viel, ich könnte jetzt noch so viel essen, wie ich heute Morgen essen konnte, als ich aufgestanden bin. Ja, genau. 1750. Ich könnte jetzt sogar 100 Kilokalorien mehr essen als heute Morgen, weil ich einfach hart geackert habe. Also es merkt man, ist dann auch schön, wenn man so merkt, so okay, bringt auch was, wenn man sich bewegt und wenn man was tut.
Ja.
Ja. Nee, also läuft, aber läuft halt nur, wenn du auch fleißig die App befüllst. Also es reicht nicht nur, den Streak zu halten, Stefan.
Ja. Ich räume die App wieder weg. Das irgendwie funktioniert für mich nicht.
Ist nicht deins, gell? Ja.
Nee.
Aber Christoph, du hast ja die App auch befüllt, als wir nach dem Escape Room in der Bar waren. War das ein Cheat-Tag? Weil du sollst ja jetzt keine Cheat-Tage mehr machen, habe ich gelernt. Das, oder wie funktioniert das, wenn du da abends noch
laufen Cheat-Tag gehst? Ist immer, Cheat-Tag ist ein gefährliches Wort, weil man damit ja impliziert, dass man praktisch, wenn man drüber kommt, dass dann eh alles egal ist und dann kann man es auch richtig krachen lassen. Und das ist halt scheiße. Also es ist eine scheiß Idee. Sondern ja, wenn man drüber ist, muss man halt damit leben und sagen, okay, heute bin ich halt drüber. So what? Ja, dann bin ich halt drüber. Und dann nicht alles fahren lassen, sondern dann halt ein bisschen drüber sein. Nee, aber ja, an dem Tag,
wo ich... Ist auch bei ein bisschen belassen dann.
Genau, dann auch bei ein bisschen belassen, genau. Oder wenn, also nee, und das, wo ich mit euch weg war, das war überhaupt kein Cheat-Tag, weil ich da ja den Termin, den ich mit euch
hatte, Drama,
vergessen hatte. Und ich hatte den ganzen Tag eigentlich relativ wenig gegessen und hatte mich aufs Abendessen gefreut. Da habe ich schön mit meiner Tochter zusammen gekocht und das Essen war fertig, meine Frau kam gerade nach Hause und dann kam eine Mail oder eine WhatsApp vom Stefan, so, ja übrigens, denk dran, das Parkhaus kostet ab irgendwie weniger, wenn du ab 7 reinfährst. Ich so, das Parkhaus? Scheiße, ich war mit euch verabredet. Und ja, das Essen stand auf dem Tisch und ich habe nichts davon gegessen, deswegen bin ich da relativ übereilt weg. Wann waren wir weg? Vorgestern, gell?
Mhm. Montag.
720 Kilokalorien übrig hatte ich da.
Oh, wow.
Zusätzlich zu den 320, die ich ja eh einspare. Also ich habe an dem Tag 1000 Kilokalorien eingespart.
Hast du den Döner eingetragen?
Na klar, habe ich den eingetragen. Crazy. Also Dönerbox, ja. Crazy. Ja, crazy. Nee, ich habe... nee, insgesamt... So, hier hatte ich zu viel. Am Samstag. Was war am Samstag? Da war wahrscheinlich wieder Grillen. In der Regel ist es Grillen. Ach genau, da war ich bei meinem Bruder, 40. Geburtstag. Es wurde gegrillt und Kuchen gegessen. Ja gut, dann hat man halt 1000 zu viel. Aber ist auch nicht wild. Also, aber wenn es halt, wenn ich das als richtigen Cheat-Tag sehen würde oder gesehen hätte, dann hätte es halt auch sein können, dass ich 2000 zu viel habe. Ne? Hätte ich halt einfach noch 3 Stück Kuchen mehr gegessen oder so. Oder ja, dann eben noch 3 Radler oder sowas getrunken. Habe ich halt nicht gemacht. Ich habe dann Tee getrunken. War auch schön. Nee, also insgesamt, ich bin jetzt gespannt, wie es im Urlaub wird, weil wir machen ja Campingurlaub. Ist nicht zwingend.
Also, das geht bei dir nie gut aus. Da sitzt du dann immer irgendwann stundenlang auf dem Klo und erzählst uns in allen Details.
Könnte passieren. Ich werde auf jeden Fall Laktulose
machen. Ganz oben in Norwegen.
Richtig.
Oben.
Das oben, ja. ja, ich bin mal gespannt. Also auf der Fähre, da werde ich es natürlich krachen lassen. Das bleibt nicht aus. Weil so Fährenbuffet essen, das ist schon, ja, das geht halt unter 2000 Kilokalorien kaum. Aber sonst, ich glaube, wenn man da in Norwegen unterwegs ist, das muss nicht hochkalorisch werden. Also ich bin mal gespannt, wie viel ich nach dem Urlaub drauf habe.
Da kannst du dann in der Nachberichterstattung sozusagen.
Genau.
So, wo sind wir denn? Ich glaube, es geht weiter mit dem Dad Joke der Woche.
Oha,
sehr gut.
Ja. Ja, ich habe diesmal auch einen Witz mitgebracht.
Da haben wir eine Einsendung erhalten. Ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt, dann seid ihr jetzt schon gespoilert. Die kam auf Instagram.
Da haben wir mehrere Einsendungen bekommen.
Ja. Und da wurde ein Post kommentiert mit und wir wurden gementioned. Und zwar, das ist jetzt nicht wirklich das Dad-Joke-Format, sondern eher so klassischer Witz-Format, aber ich trage das jetzt trotzdem mal ungefähr so vor wie die Dame in dem Video. Also die Lehrerin wendet sich an die Klasse und sagt, so, Griechenland, wer kann mir einen griechischen Dichter nennen? Der Schüler meldet sich, sagt, Achilles. Da sagt die Lehrerin, Achilles, Digga, das ist kein Dichter, das ist ein Held, du Held. Und dann sagt der Schüler, oh, ich bin mir ziemlich sicher, dass der für seine Verse bekannt ist.
Oh Gott. Oh Gott. Das ist ja... das ist ungefähr so wie der... dieser Salman Rushdie-Witz. Was hat der Teufel hinten am Fuß? Die satanische Verse.
Ja.
Gleicher Witz im Endeffekt.
Ja.
Ja, mir hat mein Schwager einen Witz erzählt. Ich bin mir nicht sicher, ob du den schon erzählt hast. Und zwar Goethe und tropfende Wasserleitungen. Was haben die gemeinsam?
Oh nee, den habe ich nicht erzählt.
Schlechte Dichtung.
Oh, Goethe-Bashing. Auch nicht schlecht. An welchem Tag gehen die meisten U-Boote unter? Wisst ihr das?
Am Tag der offenen Tür. Das ist einer
richtig.
Der Witze von meinem Sohn.
Das ist ein Klassiker.
Das ist der richtige Kinderwitz.
Tag der offenen Tür. Ja. Okay, dann erzähle ich euch über ich
Warte, wir haben noch eine Einsendung hier.
Ach so, noch eine.
Ja, der Christoph hat eine mitgebracht.
Dann bitte.
Kommt einer mit zwei linken Füßen ins Schuhgeschäft, fragt, haben Sie auch Flip-Flip?
Das war mein Sohn.
Nee, nur Flop-Flop. Tut mir leid, gehen Sie nicht weiter. Okay. Nee, ich habe jetzt einen neuen Businessplan. Ich werde demnächst so einen Malereibetrieb eröffnen, aber ich habe strikt, ich nehme nur Vorkasse und ich nenne den Betrieb Malen nach Zahlen.
Okay, ist ein Dad-Joke. Geht als Dad-Joke durch.
Finde ich schon, ja.
Sehr schön.
So, er hat mir heute 5 Stück, das muss reichen echt. Jetzt mehr, wow, mehr gibt's nicht, Leute. Das heißt, Volk ist schon verwöhnt da draußen, es ist immer mehr
wert. Volk? Was ist das denn? Das, also bitte.
diese gierige Hörerschaft, die da draußen lächzt. Ich sag's euch. Nein, die Einsendungen sind super. Keep them coming. Nachschub immer gerne gesehen. Ich finde das gut, dass wir jetzt schon so unter Witzvideos getaggt werden, dass die Creator, die Witze hochladen, dann immer irgendwo so einen Kommentar haben, wo unser Name drin steht, Sneakpot, getaggt wird, damit wir das erzählen hier in der Sendung.
Sehr gut.
Sehr gut. So, nächste Woche ist der Christoph nicht da. Ich habe die Woche vorgeschlagen. Also Bob, was schauen wir nächste Woche?
Ich war ja viel bei Disney Plus unterwegs, wegen Akte X und wegen Star Wars. Also bleiben wir einfach dort, weil da finde ich den Weg zu dieser App jetzt schon recht zuverlässig.
Okay.
Und
warte mal, was ist denn da?
Was ist da? Hast du eine Idee?
Ich habe keine Ahnung.
Also ich habe mir was rausgesucht, wo ich dachte, da sind so Gesichter, die man kennt. Zumindest eins, zwei, drei vielleicht. Und es ist ein bisschen lustig und es ist ein bisschen vielleicht Action oder sowas in der Richtung. Aber hier steht auch als drittes Tag noch Science Fiction dabei.
Aha.
Da habe ich noch keinen richtigen Griff dabei, wie was das umfasst. Wir schauen Mike and Nick and Alice. Also 4 Namen mit jeweils einem Und-Zeichen dazwischen.
Was? Hab ich nie von
Mike
gehört.
Nick and Alice. 2 gangsters and a woman they love try to survive the most dangerous night of their lives. As if that wasn't enough, there's one wild ingredient added to the mix. A time machine.
Woo!
Ich hab nie gehört.
Mike und Nick und Nick und Alice.
Ich finde das Cover ist eigentlich schon ganz gut. Vince Vaughn mit so einer Knarre. Und diese 4 Leute, der eine hat Handschellen dran oder sowas oder ist gefesselt, sieht irgendwie nach einem großen Spaß aus und die Letterbox-Bewertungen sind noch spärlich von der Anzahl, aber...
Du meinst, da sollten wir mal ein paar ergänzen.
Das sind nur die Anzahl der Fans, Entschuldigung, ich habe das, glaube ich, fehlinterpretiert. Aber ja, 3,0 ist die Bewertung bei Letterbox, das wäre eine 6 in unserer Rechnung.
Das Überdurchschnitt, kann man
das
gucken.
Das ist schon mal ganz okay.
Ja.
Time-Traveling, Double-Crossing, Ass-Kicking-Comedy.
Klingt nach Spaß.
Stefan, was anderes, was bei Disney gerade gedroppt ist und ich glaube auch so, was mir auch bei TikTok reingespielt wurde, das letzte Buch, ich glaube das letzte Buch, jedenfalls das letzte mir bekannte Buch von Bret Easton Ellis ist als Serie gerade bei Disney rausgekommen, The Shards. Da sollten wir vielleicht auch mal reinschauen.
Oh, Drama Coming of Age. Ich wusste nicht, dass das von Bret Easton Ellis ist, aber...
Doch, habe ich als Hörbuch gehört vor einiger Zeit. Und dann irgendwann abgebrochen.
Abgebrochen?
Ja, ich fand es irgendwann ein bisschen öde. Wie jetzt Crunchy als Serie verarbeitet wird.
Ja, gibt erst 2 Folgen. Ich weiß nicht, ob ich das schon dann...
Ach so, nee, dann warte ich auch noch. Das mag ich nicht. Wöchentlich mag ich gar nicht.
Ja.
Na, dann warten wir da mal noch 10 Wochen, dann schauen wir es ganz. Oder 8 Wochen, keine Ahnung.
Ich finde es sehr schön, wie du das, du hast es eben so formuliert, so das letzte Buch von Bret Easton Ellis, so als ob er tot ist oder so, aber.
Nee, das, ich weiß nicht, ob er jetzt seitdem noch eins geschrieben hat.
Im Sinne von nicht, Latest.
Ja. Okay. Latest, was mir bekannt ist, genau.
Ja.
Das finde ich auch immer, dieses Problem habe ich regelmäßig, wenn ich Gutachten verschicke. Und zwar bei so Projekten, die so regelmäßig laufen, ne? Also wo ich immer wieder hinfahre für das gleiche Projekt. Und dann schreibe ich auch immer für die letzte Probenahme, wo ich mir denke so, nee, das möchte ich nicht ausdrücken. Ich meine eigentlich die vergangene.
Die zuletzt vergangene.
Ja, genau. Ich schreibe da meistens sowas vergangene oder letztwöchige oder keine Ahnung sowas.
Für die zuletzt genommene Probe.
Nicht, dass sie denken, dass ich aufhöre und mich nicht mehr beauftragen oder sowas. Das wäre ja blöd.
Ah, stimmt. Ja gut, also wir schauen, jetzt habe ich schon vergessen,
Mike. Wir schauen nicht Schatz, wir schauen
Mike and Nick
Mike and, und
Alice.
Mike and Nick
and Alice. Und das Ganze gibt's auf Disney Plus. Und ansonsten steht euch natürlich sneakpot.de offen. Oder ihr könnt uns auf Instagram oder Blue Sky oder sonst irgendwo verlinken. Auf TikTok müsst ihr den Christoph verlinken, da könnt ihr mich nicht finden. Wenn ihr lustige Dad-Jokes findet, die wir hier in die Sendung hieven sollen. Am besten, wenn sie auf Deutsch sind, weil auf Englisch ist es immer ein bisschen schwierig, wenn sie auf die englische Sprache angewiesen sind. Aber nichtsdestotrotz, sneakpot.de, gerne für die Kommentare zu Office Romance. Fandet ihr den genauso witzig wie wir oder seid ihr ready oder seid ihr nicht ready? Wie auch immer. Der Christoph ist nächste Woche im Urlaub. Schickt ihm noch gute Tipps, was er in Norwegen angucken soll. Mal gucken,
ob in Norwegen brauche ich nicht so Tipps, aber in Schweden bräuchte ich Tipps. Und zwar so auf dem Breitengrad von Trondheim bis runter nach Stockholm. Da weiß ich noch nicht so recht, was ich da angucken soll. Aber da sind wir, glaube ich, 3 oder 4 Nächte. Also
ja, dieses,
wenn da jemand Tipps hat, gerne.
Wie heißt die Frau, die Pippi Langstrumpf geschrieben hat?
Ja, das ist Småland. Das ist südlich.
Ja.
Das ist südlich. Da fahren wir nach Stockholm durch. Aber ja, wir fahren von Trondheim rüber nach Schweden, also nach Osten, und kommen so über Ore rein und fahren dann, also so hatte ich es jetzt gedacht, so nach, ich glaube, wie heißt das? Syn irgendwas? Habe ich vergessen? Synfjord? Nee, ich weiß es nicht. Und dann eben nach Süden. Bis nach Stockholm. Und da weiß ich ja nicht so recht, was man da anguckt. Ob man da an der Küste entlang fährt oder ob man mehr durchs Land fährt. Also da weiß ich sehr wenig. Ich weiß nicht sehr viel über Schweden. Ich war da auch noch quasi nicht, außer in Malmö. Deswegen, ich bin gespannt auf Schweden. Aber wenn da irgendjemand Tipps hat, was man da gucken muss, was man da anguckt. Ich habe die Tage irgendwie so Sehenswürdigkeiten, oder ich glaube, ich habe sogar Natursehenswürdigkeiten Schweden gegoogelt. Hab nur Stockholm bekommen, wo ich mir dachte, so, ja, ist mir schon klar, dass man Stockholm anschauen kann. So irgendwie 20 Sachen, die ich in Stockholm anschaue. Leute, ich wollte Schweden, nicht Stockholm. Also, keine Ahnung.
Tja, kann ich dir nicht viel helfen. Ich war nur in Kiruna und in Stockholm und in Malmö.
Und Frage, muss man dieses Astrid Lindgren Ding, Astrid Lindgren Land sich angeschaut haben. Da gibt's sowas wie bei uns Playmobil Land, nur halt mit Astrid Lindgren Theme. Keine Ahnung, ob man das gesehen haben muss oder ob das cringe ist. Ich weiß es nicht. Wenn das einer von euch gesehen hat, bitte.
Es ist wahnsinnig gut bewertet auf Google Maps und alle Leute, die da gewesen sind mit Kindern, die ich kenne.
Ist es so?
Haben das gefeiert. Aber ich bin selbst auch nie da gewesen.
Das ist schon eine Aussage. Es ist mir nur reingespült worden. Also keine Ahnung. Ja. Okay, das ist schon mal gut. Vielleicht gucken wir das an, mal sehen. Aber ich glaube eh. Ich meine, wir das ist ja eh unser Konzept, wenn wir solche Roadtrips machen, so ungefähr wissen, wo wir lang wollen, aber eigentlich schon auch gucken, wo es uns hintreibt und wo es uns gefällt und ja.
Na, guck mal. Das macht ja erst die Möglichkeit auf, dass man was Neues entdecken kann, weil wenn du weißt, so, ich fahre jetzt in das und dann fahre ich in das Bauernhaus und danach fahre ich da.
Genau.
Und da vorne steht irgendein lustiges Schild, aber geht nicht, weil wir ja jetzt in 3 Stunden müssen wir da sein und in 6 Stunden müssen wir dort sein.
Deswegen fährt man ja auch im Wohnmobil, dass man halt einfach unabhängig ist.
Kannst du stehen, wo du willst. Ist da in beiden Ländern dieses...
Ja, da gibt's Allmannsrecht, oder wie das heißt. Aber wir haben noch was anderes. Da gibt's nämlich auch sowas, das nennt sich, glaube ich, Nordtrip. Ich glaube, Nordtrip nennt sich das. Das ist so eine, im Endeffekt so eine Community. Wir haben sowas Ähnliches schon mal damals in Neuseeland gemacht. Da wirst du, also zahlst du einen Mitgliedsbeitrag, der ist nicht sehr hoch, sind 70 Euro im Jahr. Und da sind dann verschiedene Spots von Leuten, die eben so, ja, irgendwie so ein bisschen Facilities zur Verfügung stellen. Also zum Teil eben Wasser und Toilette und sowas. Zum Teil auch einfach nur ein Platz, wo du stehen kannst, wo du aber weißt, dass du stehen kannst. Und das ist dann eben kostenlos. Ne? Also es ist eben nicht wie Campingplatz, sondern du bist einfach, du hast eine Flatrate. Und es sind irgendwie 200 Spots in Norwegen und ich glaube 150 also in Schweden. Also sitzt auf jeden Fall über irgendwas.
Sowas Ähnliches gibt es in Deutschland auch. Das hat irgendwie meine Frau jetzt genutzt, um als sie da letzte Woche mit den oder vorletzte Woche mit den Kindern unterwegs
war. Landvergnügen, oder?
Landvergnügen, genau.
Ja.
Ich finde den Namen sehr unglücklich gewählt.
Ja, ich auch. Der hat was Nazihaftes, gell? Das ist so eine Landverschickung.
Ah, ja.
Also,
wenn ich irgendwie einen Puff in der hinteren Pfalz aufmachen würde, könnte ich es auch Landvergnügen nennen.
Jeder irgendwelche unangenehmen Assoziationen, wunderbar.
Entschuldigung, dass ich jetzt die hintere Pfalz unter den Bus geworfen habe. Hätte auch die Wetter aus sein können.
Pfalz hat halt auch, das ist wie die Witze in Office Romance, dass die manchmal auf so einer sprachlichen Ebene noch so eine doppelte Ebene haben, aber das gehört jetzt nicht hierher.
Der hintere Pfalz. Ja,
Jetzt ist er beim Stefan gezündet.
Ja, nee, und das Gute ist eben, also in dem Allmannsrett, klar, du darfst überall stehen, aber trotzdem bist du dann immer am Suchen irgendwie. Und das ist so unser, wie soll man sagen, unser Rettungsnetz, dass wir wissen, okay, da können wir zur Not hinfahren und da können wir dann wirklich stehen.
Ich hatte
stehen
immer das Verständnis, dass dieses Jedermannsrecht nur für Zelte und nicht für Fahrzeuge gilt. Ich weiß nicht, wie das...
Doch, das gilt für Wohnmobile, aber du darfst nichts rausstellen. Also darfst keinen Stuhl vor die Tür stellen. Und okay. Keine Jalousie oder wie nennt man es? Markise rauslassen. Markise, und sowas.
Ja, das ist wie in Deutschland, wenn du dich rausredest auf die Wiederherstellung deiner Fahrtauglichkeit.
Ja.
Das ist ja quasi das Argument, warum alle LKW-Fahrer ständig in ihren Autos pennen dürfen. Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit, dann gilt aber das Gleiche. Ja, so keinerlei Camping-ähnliches Verhalten. Nur die Nacht schlafen, nicht da den ganzen Tag noch irgendwie auf dem Platz rumhängen, weil wenn du fertig geschlafen hast, dann hast du gefälligst weiterzufahren. Oder dann muss das Fahrzeug in einen Parkzustand übergehen. Wenn du da drin noch einen halben Tag Urlaub machst, dann ist auch schon wieder fraglich, ob das jetzt noch zur Wiederherstellung deiner Fahrtauglichkeit zählt. Also kein Anwalt, aber so ungefähr wird es in Deutschland immer beschrieben.
Ja, Allmannsrett geht ein bisschen weiter, kannst ein bisschen mehr machen, aber es ist dann schon auch häufig so, dass du erst gucken musst, ist da vielleicht doch irgendwie Privatgrund oder sowas, wo es dann eben doch nicht erlaubt sein kann oder irgendwie sowas. Ja, so ganz einfach ist es nicht. Wir hatten es in Schottland auch, da ist ja auch grundsätzlich sowas ähnliches wie Allmannsrett. Aber so richtig super einfach war es dann doch nicht. Und es fühlt sich irgendwie auch, es fühlt sich immer so ein bisschen unentspannt an. Und gerade auch die Kinder sind immer so, dürfen wir das denn jetzt wirklich und so.
Ja.
Ist schon schön, wenn man weiß, hier, da ist dieser Hof, die gehören zu diesem Nordtrip-Ding. Und da stellen wir uns jetzt hin. So, das ist alles okay. Ja.
Ja. Das fühlt sich dann auch entspannter an, weil dann kannst du auch deinen Grill rausstellen oder weiß nicht, sowas.
Ja, vor allem kannst du die Kinder rauslassen. Wenn du so Guerilla-Camping machst, kannst du das zu zweit als Erwachsene oder so, kannst du das prima machen oder alleine. Aber wenn du dann Kinder hast, die dann da drin irgendwie die Wände raufkrabbeln und du willst aber auch nicht die Tür aufmachen und die rausschicken, weil dann sowieso, dann hast du die ganze Nachbarschaft alarmiert, was du da tust. Ja. Das ist unentspannt dann.
Ja, Kinder rausschicken übrigens, meine Frau hat gestern gefragt, so, hast du mal geguckt, wie die Temperaturen eigentlich sind, dass wir wissen, was wir einpacken? Habe ich so geschaut, Maximaltemperatur so 15 Grad. Das wird super.
Das wird schöner.
Und nachts irgendwie 5 Grad oder so. oder 10 Grad, je nachdem, wo wir gerade sind. Also es wird schon, ja, der Sommer ist vorbei. Ich traue ihm nicht nach, muss ich sagen. Aber das wird schon, meine Frau hat auch schon so ein bisschen geschluckt, hat gesagt so, oh, ich dachte, es wäre Sommerurlaub.
Ja.
Sommer in Norwegen ist anders, ja.
Ich erinnere mich noch an die Schottland-Geschichte, wo du auch bei 2 Grad.
Ja, aber das war nur eine Nacht oder 2 Nächte.
Ja, aber es war die schlimme Nacht.
Da saß ich halt 8 Stunden bei 2 Grad auf dem Klo, ja, das fand ich nicht so schön.
Ja, das ist Kapitelmarke dann in 4 Wochen Verdauungsprobleme bei minus 8 Grad. Dann war die Schweinefamilie aus dem Wohnmobil verbannt und ich musste draußen auf der Komposttrenntoilette hinterm Auto sitzen bei 2 Grad.
Nee, Box hier im Schneesturm.
Wir haben ja ein Wohnmobil, ein richtiges.
Ja, aber die sagen dann wahrscheinlich irgendwann, Digga, du sitzt jetzt 2 Stunden, andere Leute brauchen dieses Klo auch noch, geh raus, nimm dir dein eigenes.
Ja, das kann sein.
Dann sitzt du da. Willst du dir noch so ein Wurfzelt aufbauen und dich da reinsetzen?
Oh ja,
ja genau. Muss ja, die Geschichten müssen ja auch podcast-tauglich werden. Also muss ja schon richtig. Ein bisschen...
Ich werde mich bemühen, podcast-taugliche Geschichten zu erleben.
Ja. Sehr gut.
Mit meinem Darm.
Das muss ja nicht sein.
Nein, mach mal Urlaub, alles gut, das wird schon werden.
Ja, das wird schon. Nee, aber ich hatte neulich, war ich doch hier in Nürnberg und Fürth und Treuchtlingen, was weiß ich, so unterwegs, so in der Pyramide und sowas. 3 Tage unterwegs, ich habe sofort Verdauungsprobleme. Also es ist wirklich schlimm mit mir. Also ich bin so ein Heimscheißer geworden. Grauenhaft. Mal gucken, ob ich das unter Kontrolle kriege in Norwegen. Aber da fühle ich mich ja heimisch, deswegen vielleicht klappt's.
Ja, die sprechen ja alle Sprache, die du gut kennst. Nicht wie in Nürnberg.
Wenn man die Sprache spricht, dann kann man auch scheißen. Nicht wie in Nürnberg, ja, hast recht.
Oh, jetzt habe ich jetzt nämlich die Pfalz unter Bus geworfen und die Franken.
Die Pfalz und die Franken. Alles unter den Bus geschmissen heute hier.
Fett.
Schöne Stadt, war ich gut essen neulich erst.
Ja?
Oh, ich war auch sehr gut essen. Habe ich erzählt, wie ich da essen war? Ich weiß ja nicht,
ob ich glaube in der Sendung, ja.
Habe ich erzählt, gell?
Ja. Ich meine auch.
Fantastisch.
Ich habe gerade noch gesehen, dass wir zur letzten Sendung noch einen Kommentar erhalten haben von Kirsten. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Sie würde zur Staffel als Radfahrerin kommen.
No, das ist ja geil.
Das ist echt richtig gut.
Fantastisch. Also wir müssen jetzt mal gucken, wen wir nächstes Jahr so aufstellen. Und
aufstellen.
Wer dabei ist.
Ja?
Weil es sind ja einige, die mitmachen würden und einige, die Staffel mitmachen würden.
Ja, ja.
Weil bei Staffel ist ja immer so die Sache, wir brauchen halt nicht 10 Schwimmerinnen, sondern wir brauchen halt alle Disziplinen. Ich glaube, Laufen ist noch so ein bisschen schwach. Wer läuft?
Meine Frau hat heute angefangen mitlaufen. Sie möchte nächstes Jahr an dem Mittsommerlauf hier im Nachbardorf mitlaufen.
Ja gut, dann ist sie ja prädestiniert
und,
mit Kirsten als Radfahrerin und ich glaube, Schwimmer hatten wir ein paar Freiwillige. Ja?
Frau von Flo, genau.
Ja. Und die Schwester von Flo ist ja bei der vollen Distanz
dabei. Die
ist komisch.
Wird uns zeigen, wie es geht.
Die ist ja gerade in Schweden.
Das echt?
Ja, finde ich sehr lustig, ja. Bei BeReal sehe ich dauernd, wo sie irgendwo ist, wo ich mir denke, so, ja, da bin ich jetzt 2 Wochen oder in 3 Wochen.
Vielleicht trefft ihr euch irgendwie auf dem Hin- und Rückweg auf dem Campingplatz durch Zufall.
Durch Zufall, ja, genau. Ja. Sowas passiert manchmal.
Gut.
So, Bob, jetzt musst du es rausdrehen.
Ich mal einen Deckel hier drauf. Tipps und Tricks für Schweden und die Route von
Trondheim. Das macht doch endlich mal eine Abmod.
Von Trondheim nach Stockholm, was eine geschmeidige Fahrt von ungefähr 10 Stunden ist oder so.
Gott.
Von daher.
Ja, ich weiß, das sind 5 Tage oder sowas.
Ja, von daher, also da sind reichlich Möglichkeiten, wo man den Christoph hinschicken kann. Das sind ein paar 100 Kilometer. Schickt ihm das unter christoph@sneakpod.de oder schreibt es auf sneakpod.de in die Kommentare.
Das wäre
gerne
super,
nächste Woche wieder einschalten, wenn ihr Action, Comedy, Science Fiction, irgendwas Besprechungen von Stefan und mir hören wollt. Dann geht's um Mike, Nick und sonst wer. Schon wieder vergessen, egal. Alice, glaube ich. Heißt es nicht in der Computerei auch immer, wenn irgendwer kommuniziert, sind immer Alice und Bob.
Also Alice und Bob, ja.
Ja, genau. Okay, also damit machen wir jetzt zu.
Irgendeine Böse kommt immer noch.
Verabschieden den Christoph in den Urlaub, wünschen viel Spaß und da draußen danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.